Einen schönen guten Abend zu einer neuen, wunderschönen Folge vom Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit unserem schönen, allseits beliebten, von uns selber sehr gemochten Format Velo Race. Und das bedeutet, dass nicht nur ich hier bin, sondern weit entfernten, schönen Isa. Ich wurde aufgeklärt, dass die Münchner auch die Isar-Preußen genannt werden. Deswegen grüße ich ganz besonders Isar-Preuße Thomas heute. Guten Tag.
Ja. Schönen guten Abend, ja.
Hattest du den Begriff schon mal gehört? Ich noch nie. Also mir war das gänzlich neu, Isar-Preuße.
Ja, schon gehört, klar. Aber
es echt?
Passt schon irgendwie hierher nach München.
Ah, okay. Habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Wie geht's dir? Was macht das Wetter? Was macht das Radfahren? Wie ist das Leben?
Ja, das Wetter war heute ein bisschen schlechter als die letzten Tage, aber es war auch mal ganz gut, weil es mir ein bisschen Regen gebracht hat. Und ja, Radfahren war ja in der letzten Zeit reichlich, dass man dazu gekommen ist.
Hattest du, hattest du nicht auch ein bisschen Probleme mit Pollen und so weiter? Ist also der Regen nicht der Segen? War das nicht bei dir auch so?
Es geht eigentlich. Früher war es schlimmer, aber das so ein bisschen. Also man merkt es halt nur, wenn man dann wirklich so, ja, länger als 4 Stunden unterwegs ist, dann wird es halt irgendwann schon bemerkbar.
Da bin ich ja zum Glück völlig von frei von solchen Quälereien. Bis dato kommt das auch noch. Ich hoffe, dass das im Alter nicht mehr kommt, da mit solchem Ärger. Aber hast du denn früher, was viele ja nicht wissen, du hast ja früher auch sehr viel im Wald gemacht, was jetzt komisch klingt. Hast du da dann überhaupt keine Probleme oder hatte ich das da?
Nee, da gar nicht, weil das hängt ja vor allem mit der Belastung zusammen.
Okay.
Also es ist wie sozusagen mit dem Asthma, also desto mehr, desto intensiver man atmet, desto mehr Dreck atmet man ja auch ein.
Also da hast du eher eine ruhige Kugel im Wald geschoben dann. Willst du damit, das hast du jetzt zwischen den Zeilen gesagt.
So ob du es wolltest nicht oder nicht. Haben.
Ja. Naja, nun gut. Also kommen wir mal dazu, apropos ruhige Kugel geschrieben, was in den letzten Tagen und Wochen mit Sicherheit auf den belgischen und nordfranzösischen Straßen weniger der Fall war. Machen wir mal da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Es geht darum, die Monumente unter die Haube zu bringen bei uns im Velo Race. Und da stand dann erst noch, bevor es weiterging, das Amstel Gold Race an.
Ja, das Amstel Gold Race gehört ja nicht zu den Monumenten. Es ist sozusagen ja so eine Art Babymonument. Also ich glaube, das Rennen an sich selbst gibt es erst seit 1966, also Ende der 60er Jahre auf jeden Fall. Und ja, das Kuriosum ist halt das Bierrennen auch genannt, weil Amstel da der Sponsor ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, von der Länge und der Schwierigkeit her sicherlich mit einem Monument auch zu vergleichen. Und vor allem die Schwierigkeit an dem Rennen ist es ja, dass es fast nie irgendwie mal länger als 2 Kilometer irgendwo geradeaus geht, bevor man dann wieder irgendwo in einem Hügel drin steht.
Es gehört ja sozusagen zu dem Teil der, wie soll man sagen, es ist die berühmte Ardennenwoche, wird sie auch genannt, ne? Also bestehend aus den aus diesen drei Rennen, Flandern-Rundfahrt, dann Amstel Gold Race und dann Lüttich-Bastogne-Lüttich als drittes, die ja alle dann sozusagen, wenn man es sehen möchte, in einer Woche stattfinden.
Ja, und zwischendrin noch der Flash-Wallon.
Und der Flash-Wallon noch zwischendurch. Der dann aber, ich sag mal, in der Wichtigkeit zu den anderen vernachlässigbar ist. Zumindest Lüttich-Bastogne-Lüttich und Amstel Gold Race. Ja, erzähl, also ich muss gestehen, diesmal kann ich nicht ganz so viel mitreden wie beim letzten Mal, weil ich nicht so viel sehen konnte. Hier kamen andere Sachen dazu. Und deswegen erzähl mal. Also, ein Team hat sich beim Amstel Gold Race, welches auch schon in den anderen Rennen sich hervorgetan hat, dann mal den Sieg geholt.
Ja, ein sehr animiertes Rennen wieder gewesen, wie auch schon die anderen großen Klassiker in diesem Jahr. Und die Favoriten waren natürlich im Vornherein Peter Sagan, der Weltmeister, und vor allem auch Alejandro Valverde, was wir beim letzten Mal schon gesagt hatten, dass jetzt so ein bisschen seine Lieblingsrennen kommen. Aber er hat das Amstel Gold Race ja noch nie gewonnen und das ist auch in diesem Jahr so geblieben. Weil im Finale, ja, da hat sich dann, es war lange Zeit eine Ausreißergruppe vorne, von der sich, glaube ich, noch Lawson Craddock am Ende recht weit vorne gehalten hat, ist, glaube ich, 10. oder so geworden am Ende. Und dann hatte sich eine kleine Gruppe abgesetzt, unter anderem mit Peter Sagan, mit Alejandro Valverde und auch mit 2 Astana-Fahrern in Person von Jakob Fuglsang und Michael Wallgren. Ja, und die haben das ganz hervorragend gemacht, die Astana-Mannschaft. Fuglsang hatte das Terrain vorbereitet, ist da selbst ein, zwei Attacken gefahren, hat ein hohes Tempo angeschlagen. Und Wallgren, der hat dann zweimal attackiert. Peter Sagan hat noch die erste Attacke gekontert, ist mitgefahren. Aber beim zweiten Mal hat auch dann ein Peter Sagan gesagt, ich will hier nicht alles fahren. Und dann war der Wallgren halt weg. Kreuziger war der Einzige, der nachfahren konnte. Ja, und nichtsdestotrotz auf der Zielgeraden kam dann von hinten noch Gasparotto ran. Und es war so ein bisschen das Glück von Wallgren, weil dann der Kreuziger Panik bekommen hat und hat den Sprint recht früh eröffnet. Und somit war es dann ein leichtes für Wallgren, dieses Rennen für sich zu entscheiden.
Mhm. Also von den Astanas auch einfach gut gemacht, dass sie in dem Moment die zwei Leute da vorne drin hatten. Und ja, Sagan immer, ne, wie wir es schon immer gesagt haben, ne, wenn einer doch mit größerem Abstand als der Favorit gilt, ne, alle gucken auf ihn, das ist jetzt das, da wird er von seiner eigenen, wie soll man sagen, Klasse eingeholt, sozusagen. Ne?
Ja, auch bei Alejandro Valverde, also er hat selbst auch probiert zu attackieren, aber natürlich ganz klar, wenn der große Favorit da angreift, dann sitzen sofort alle auf dem Gepäckträger. Und bei Wallgren ist jetzt ein Fahrer, der zwar in diesem Jahr schon Omloped Nieuwsblad gewonnen hat, aber der dann doch vielleicht etwas mehr an Freiheiten genießt als die ganz großen Namen.
Ja, dem man einfach, also wo man weiß, dass er zu so etwas in der Lage ist, den man aber halt dann nicht unter den, in den engsten Kreis der Favoriten einsortieren würde. Klar, hätte man auch ordentlich wieder Geld machen können wahrscheinlich mit der Wette auf ihn, naja.
Auf jeden Fall, ja. Und Wallgren ist ein Fahrer, den kannst du bei jedem Rennen an den Start stellen. Also der kann sowohl auf dem Kopfsteinpflaster als auch in den ja, kurzen, giftigen Anstiegen glänzen.
Hm. Du hast noch eine besondere Szene herausgehoben, die man, da weiß man nicht, ich empfinde in solchen Situationen, ich habe es mir angeschaut vorher, immer so ein bisschen Mitleid auch. Aber andererseits, sowas macht halt auch der den Radsport aus, den Michael Matthews Team Sunweb Katastrophenradwechsel, hast du es genannt, Katastrophenradwechsel.
Ja. Ja, also ich habe echt noch also selten einen so schlechten Radwechsel gesehen, weil es war auch eigentlich eine mitrennentscheidende Situation, denke ich, weil Matthews war für mich so ja unter den Top 3 Favoriten und seine Mannschaft, oder er hatte zumindest zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch ein, zwei Leute dabei und die hätten ganz entschieden das Rennen in der Finalphase noch prägen können. Und nach diesem Reifenschaden war er da eigentlich raus aus der Lotterie. Ja, und er hatte da halt einen Plattfuß und hat es dann eigentlich richtig gemacht. Man soll dann ja so lange wie möglich noch irgendwie weiterfahren. Aber das Problem war, das Teamauto war halt nicht direkt da. Und dann
muss man vielleicht sagen, wenn ich kurz sage, es war aber auch so also an dieser Stelle oder das Terrain oder der Parcours war an der Stelle so, das war wirklich in einem Dorf, ja, ich nenne es mal Dorf oder einem kleinen Städtchen, sehr enge Gassen, Kurve links, Kurve rechts und so. Also das war jetzt auch nicht so, dass man hinten aus den Rattenschwanz an Begleitfahrzeugen, ne, dass die einfach mal hätten rausfahren können, 10 Autos überholen und sich so nach vorne setzen konnten. Das war halt auch vom Terrain echt ein Scheißmoment, um Platten zu haben, um es mal so zu sagen, ne? Also das.
Nee, also da passten keine zwei Autos nebeneinander und ja. Dieses neutrale Material Motorrad, das war halt da gerade zur Stelle und somit war es eigentlich auch richtig davon, dann erstmal sich da deponieren zu lassen. Aber ja gut, wie das dann gelaufen ist, war halt relativ unglücklich, weil zum einen hat, glaube ich, der Matthews nicht, wie man es eigentlich machen soll, unten auf den kleinsten Zahn geschaltet, sondern da musste der Mechaniker dann auch noch rumfummeln und zum anderen hat er ihm erst angezeigt, er soll wegfahren und dann hat er ihm wieder gezeigt, er soll jetzt anhalten und dann hat es erstmal ziemlich lange gedauert, bis er da das Hinterrad ausgebaut hat und das, ja, das Schlimmste eigentlich an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich normalerweise dein Mechaniker, der schiebt dich ja irgendwie noch 10, 20 Meter zumindest an, wie so ein Bobfahrer. Aber der Motorradmensch da, der hat ihm nur einen kurzen Klaps auf den Hintern gegeben. Das war also auch nicht sehr förderlich.
Nee, also das war echt, also die zwei hätten, also ich glaube, wenn die zwei sich hinter der Ziellinie getroffen haben oder hätten, da weiß man nicht, ob man hätte lachen oder weinen sollen. Ne? Also das hat einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert. Und ich möchte, was mir sofort an dieser Stelle durch den Kopf ging, stell dir mal vor mit Scheibenbremse.
Ja, das wäre ja noch komplizierter geworden.
Das wäre noch mehr Fummelei, ne? Hat der die richtigen Scheiben, also von der Scheibengröße her denke ich mal noch nicht mal, dass das ein größtes Problem gewesen wäre, weil die wahrscheinlich mit allem 140er Scheiben unterwegs sind. Aber Steckachse rein, Steckachse raus. Das ist nun mal jetzt, es macht, die Scheibe macht solche Situationen und solche Wechsel nicht einfacher. Das muss man wirklich ganz klar sagen.
Und, ja, und auf der anderen Seite musste ich ja auch so ein bisschen an diesen Radwechsel von Chris Froome am Ventoux denken.
Ah, ja.
Wo dann ja auch irgendwie das falsche Pedalsystem dran war und wir dann lange diskutiert haben, ob man da nicht einfach wieder Pedalhaken ranbaut.
Ja, also das war gut, einfach eine scheiß Situation. Matthews wird sich geärgert haben. Er hat gefühlt 3-4 Gruppen hinterher sich wieder einsortieren können. Ja, Pech. Also kann passieren, ne? Soll nicht. Und wahrscheinlich einer der Momente in seiner Karriere, an die er sich nicht gerne zurückerinnern wird, ob er jetzt am Ende wirklich mit ins Geschehen hätte eingreifen können und um den Sieg mit hätte fahren können, müßig zu spekulieren. Es hat nicht sollen sein. Aber eine Kuriosität am Rande, die das Amstel Gold Race schön gemacht hat. Ich finde auch schön am Amstel Gold Race, das ist dass ein Sponsor im Namen des Rennens vorkommt und das schon seit ewig, weißt du, da die sponsern das schon immer.
Ja klar, es ist quasi der Radsporttag in den Niederlanden. Und wenn du da, also früher war es ja zumindest, wenn du da sportlicher Leiter von Rabobank warst und dein Fahrer nicht gewonnen hat, dann wurdest du hinterher entlassen, so ungefähr.
Ja, ja, aber weißt du, ich erinnere mich noch an Finanzplatz Frankfurt-Eschborn und welche Kuriositäten da in Namen immer auftauchen. Beim Amstel Gold Race weiß jeder immer noch direkt, was es ist und dass Amstel da immer drin steckt. So gewisse Kontinuitäten sind ja schön. Da trinke ich dann lieber auch mal, wenn ich in Holland bin, Amstel, weil ich weiß, dass die es unterstützen. Also bei mir fruchtet dieses Konzept offensichtlich sehr, sehr gut.
Ja, ist die Frage, ob man dann immer noch Strom von Vattenfall kauft.
Du meinst, ja, nee, also du meinst, dass ich meinen Stromanbieter wechsle wegen der Cyclassics?
Ja.
Nee, ganz bestimmt nicht. Ich kann ja auch erklären, warum. Ist eine Anekdote, die hatte ich, glaube ich, mal ganz am Anfang hier auch erzählt. Bevor wir den Podcast gemacht haben, ich weiß nicht, ob du die Geschichte überhaupt kennst, haben wir lange hin und her überlegt, wie der Podcast heißen soll.
Mhm.
Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, aber am Anfang stand auch mal so im Raum, oder hatte ich die im Nachhinein nicht sehr gute Idee, das Ganze Veloton zu nennen. Also Velo und Ton sprechen und so weiter. Und da ich ja mit Urheberrechtsverletzung und dem ganzen Krims und Krams sehr, sehr paranoid bin, habe ich damals bei dem Veranstalter von Desert Classics, weil da gibt es ja auch den Veloton, ne? Also mit THON in Berlin und Hamburg hieß das ja, glaube ich, auch mal eine Zeit lang so, habe ich angefragt, ob das okay wäre, wenn wir uns so nennen würden. Ich muss da kurz husten. Und da haben die mir das verboten, sozusagen. Also da haben die gesagt, nee, wegen der Verwechslungsgefahr.
Okay.
Da habe ich mal kurz drüber gelacht und habe es dann nicht gemacht. Und jetzt haben wir Velo Home, ist auch viel schöner. Nun gut, diese Anekdote am Rande, aber ihr sollt trotzdem nicht böse auf die Menschen sein. Absolut heißen die ja, glaube ich. Ne? Ja. Kommen wir zurück. Das war der Flash Wallon. Nee, Quatsch, das war das Amstel Gold Race. Zum Flash Wallon wollen wir jetzt. Nächstes Rennen in dieser Ardennenwoche. Erzähl mal. Also, was ich weiß, ist, dass der Flash gerne von einem gewissen gewonnen wird.
Ja, also Alejandro Valverde, ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile schon Rekordsieger da ist. Auf jeden Fall hat er in den Jahren 17, 16, 15, 14 und 2006, also insgesamt 5-mal gewonnen. Und die Mur de Huy ist quasi sein Wohnzimmer. Aber in diesem Jahr wurde diese Regentschaft dort beendet von Julian Alaphilippe. Also auch hier wieder ein Quickstep-Fahrer, der da dieses überragende Frühjahr der belgischen Mannschaft weiter veredelt, aber zum Rennverlauf durch diese weitere kleine Steigung, die man jetzt, glaube ich, schon im letzten Jahr vor der Mur de Huy auf dieser Runde dabei hatte, ist das Rennen wirklich attraktiver geworden und es gab auch einen ganz animierten Rennverlauf. Es war dann in der letzten Runde eine Gruppe weg, unter anderem mit Nibali, ich glaube Michael Woods war noch dabei, und halt Maximilian Schachmann, der da so ein bisschen den Polizisten, den Aufpasser in dieser Gruppe für Quickstep gespielt hat. Und ja, die beiden haben sich dann, sind noch übrig geblieben sozusagen, bis zum Einstieg der Meudouy, bis zur finalen Passage sozusagen. Und ja, Schachmann hat sich dann abgesetzt und ja, man dachte.
Was man ja auch erstmal, da muss man auch mal den Schneid zu haben, ne, in so einer Situation dann zu sagen, okay, alles oder nichts, ne? Es war vielleicht auch mal so die anderen Favoriten oder die anderen großen Namen so ein bisschen aus der Reserve locken wollend oder auch für Quickstep, ne, so eine Attacke zu setzen. Aber muss man auch erstmal, nachdem man in einer Fluchtgruppe war, die Beine zu
haben. Na klar, aber man dachte eigentlich nie so wirklich, dass es reichen könnte, weil normalerweise sagst du brauchst 40, 50 Sekunden, um unten an der Meudouy, um oben zu gewinnen, als Erster anzukommen. Und die hatten halt, ja, 20 Sekunden unten, glaube ich, als sie reingefahren sind. Aber da hat es dann wirklich sehr, sehr lange verteidigt, auch weil es, ja, hinten dann nicht so richtig schnell, richtig schnell wurde. Aber Valverde, da dachten dann alle wieder, ja, jetzt zieht er halt sein übliches Ding ab. Aber ich fand, er war ein bisschen vielleicht auch zu schlecht positioniert, sodass dann halt Julian Alaphilippe irgendwann seine Endstufe da gezündet hat. Und dann hatte Valverde halt eine kleine Lücke und die hat er bis zum Schluss auf der Ziellinie nicht mehr zubekommen.
Mich hat das, aber vielleicht greife ich da auch ein bisschen zu sehr vorweg zu dem, was noch kommt. Mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen es klingt im ersten Moment paradox, was ich jetzt sage, aber mich hat das für Valverde gefreut. Aus folgendem Grund. Ich gerne erklären, warum. Hätte Valverde in seinem Alter, mit seinen Rennkilometern, mit seinem, alles, was dazugehört, ne? Also mit allem, was, mit 38, wie viele Renntage hat er dieses Jahr auch schon, ne? Also 28 Renntage schon, auch nicht gerade wenig, da haben andere auch weniger, mit den Rennkilometern auch, die er da schon drin hat, ne? Also da waren jetzt auch mehr als eine Veranstaltung mit 200 Kilometern und so weiter und so fort. Für mich, wenn der jetzt die Ardennenwoche beherrscht hätte, indem er, keine Ahnung, 3 von den 4 Rennen gewonnen hätte, das hätte bei mir, ehrlich gesagt, mehr Fragen aufgeworfen als Freude verursacht. Und deswegen finde ich den zweiten Platz da super. Also ich finde, er kann auf den zweiten Platz total in seinem Alter total stolz sein, mit seiner Palmares grundsätzlich stolz sein. Und deswegen finde ich, erfreut mich das. Den Gedanken kann man, glaube ich, nachvollziehen, den ich da habe.
Ja, absolut nachvollziehbar. Wobei man dazu auch sagen muss, er hätte durchaus, denke ich, die Beine gehabt, um zumindest eines dieser 3 Rennen zu gewinnen. Aber es war halt aufgrund von taktischen Konstellationen und auch, ja, im Fußball sagt man Spielglück, in dem Falle halt Rennglück, ihm verwehrt.
Und auch da, Matthews, den wir eben angesprochen hatten, war da an 5. Stelle, also der wiederum, ihm ist da auch was verwehrt geblieben, vielleicht, auch war ihm dann vielleicht beim Amstel Gold Racers verwehrt gewesen durch sein Pech. Also die Beine scheint er im Moment zu haben. Tim Wellens, bei welchem Rennen habe ich den nochmal auf Sieg gesetzt? Weißt du das noch? Ich habe nämlich...
Bei Paris-Roubaix?
Nee, das war nicht Paris-Roubaix. Bei der letzten Sendung haben wir ja das Rennen schon besprochen. Und da habe ich doch ich weiß es nicht mehr. Bei irgendeinem Rennen habe ich gesagt, ja, der wird's machen. Da wurde ich vom Chris noch, ich sag mal so, intern verhohnepiepelt, ja. Der wollte mir sehr viel Geld geben, wenn er Wellens gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wenn es jetzt der Flash Wallon war, da ist er zumindest Tim Wellens jetzt auch nicht so schlecht gewesen, ne? Also 7. Platz.
Auf keinen Fall.
Ja, also so viel hat da nicht gefehlt. Aber ich müsste jetzt nochmal selber nachhorchen, bei welchem Rennen das gewesen wäre, wo ich ihn gefunden habe.
Ja, aber man kann es, wie gesagt, nicht hoch genug einschätzen, dass Schachmann da 8. geworden ist. Vor allem, nachdem er da vorne war. Und normalerweise, wenn du dann eingeholt wirst, gehst du ja eigentlich in dieser steilen Wand drin völlig ein. Und er ist, glaube ich, jetzt der erste Deutsche seit Fabian Wegmann, der da in die Top 10 gefahren ist.
Ja, und Hut ab. Also, ne, also auch, das sind halt auch irgendwie 200 Kilometer, die man erstmal fahren muss, ne? Also klar ist das für die jetzt, machen jetzt oft genug, aber nichtsdestotrotz, ne, er ist jetzt zwar nicht mehr der ganz der Jüngste, aber mit, ich glaube, so ist er 23, 24 wahrscheinlich.
Ja, ist immer noch jung.
Ja, ja. Ne, also da muss man, diese alten Rennen werden auch meistens von den alten Jungs gewonnen. Das muss man vielleicht auch mal sehen. Ne? Und da hat
da kann man ja jetzt dann auch sehr gespannt sein. Also er wird jetzt, denke ich, dann auch beim Giro d'Italia fahren. Also ist ja so gut wie bestätigt und ist dann seine erste Grand Tour, wie er sich dann da schlagen wird.
Ja, Dazu zum Giro d'Italia werden wir hoffentlich noch kommen in unserer nächsten Sendung, die wir dann irgendwann in naher Zukunft planen wollen. Genauso wie wir jetzt erstmal zu unserem letzten Monument des Frühjahrs erstmal kommen, bis wir ganz lange keine Monumente haben. Lüttich-Bastogne-Lüttich. Bin ich letztes Jahr ja. Welche von den Monumenten bist du nochmal gefahren? Also diese Jedermann-Veranstaltung?
Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix.
Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Ich habe Lüttich-Bastogne-Lüttich. Also zumindest die mittlere.
Wir stellen nur noch zwei.
Ja. Müssen wir vielleicht mal machen. Nicht
oder
zusammen.
Wir jemand anderes aus.
Oder wir schicken jemand anders.
Den Chris.
Genau. Schicken wir jemand anders. Ist viel klüger. Ja, stimmt. Die Antwort hätte eigentlich so von mir kommen müssen, ne? Du, die Idee, ah, da müssen wir noch fahren. Und ich so, nee, komm, sehr, sehr schön. So, ich glaube, damit hätten wir auch jetzt unseren Sendungstitel. Und den schreibe ich mir diesmal auf, weil ich das letzte Mal vergessen habe. Da schicken wir besser jemand anders. Alles klar. Nee, Lüttich-Bastogne in Lüttich, ein wirklich sehr, sehr schönes Rennen. Nachdem ich selber auf den Straßen unterwegs da war, mag ich es noch mehr, als ich es vorher gemocht habe. Wenn man einmal auf diesem Terrain unterwegs ist, das ist ja gar nicht so weit weg von hier, dann weiß man es noch mehr zu schätzen. Und wie war's? Also ich hab im Ticker gelesen, dann wer gewonnen hat erstmal. Und
naja, also man hat in diesem Jahr den Parcours da so ein bisschen angepasst, ein, zwei Steigungen ausgetauscht, um das Rennen wieder ein bisschen mehr zu animieren. Und im nächsten Jahr gibt es dann ja die ganz große Neuerung, dass das Ziel nicht mehr in Ans, in diesem Vorort von Lüttich, mit dieser ansteigenden letzten 1,5 Kilometern ist, sondern wieder direkt in Lüttich. Aber zum Rennen, also ganz ehrlich, ich war so ein bisschen enttäuscht halt davon, weil gefühlt kam bis zum Falkenfelsen, also dieser Côte de la Roche-en-Foncon, der vorletzten richtigen Steigung, so ein 60-Mann-Feld.
Mhm.
Und das war in den letzten Jahren halt, ja, oder wenn man ein bisschen zurückblickt, immer ganz anders, dass da nur noch eine kleine Gruppe zusammen war. Aber dieses Jahr haben sich wirklich alle sehr, sehr lange belauert und sehr, sehr lange zugewartet. Und dann war es ja auch nicht wirklich eine richtige Attacke, die das Rennen entschieden hat von Bob Jungels, sondern ja, der ist da mehr oder weniger so ein bisschen weggeschlichen. Er hat dann in der besagten, von mir gerade besagten Steigung so einmal leicht attackiert und waren die anderen aber oben wieder dran. Und dann habe ich ja hier auch schon reingeschrieben, Michael Woods eigentlich der Verlierer des Tages, weil der war dann halt bei ihm am Hinterrad und am Ende der Abfahrt war dann plötzlich Jungels alleine.
Ja.
Und dann haben sich hinten alle angeschaut. Quickstep hat natürlich taktisch clever mit Alaphilippe und mit Philippe Gilbert dann abgeriegelt, Störarbeit verrichtet. Ja, und von den anderen wollte keiner fahren. So waren es dann irgendwann 20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden und dann sogar 50. Ja, und die beim letzten Steigung nach Saint-Nicolas hoch und nach Ans zum Ziel, da hat er sich dann natürlich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.
Aber das ist ja genau, ich glaube, Bob Jungels hat einfach unseren Podcast gehört. Ne? Den Sagan machen haben wir im letzten Podcast so als geflügeltes Wort eingeführt. Er hat sich langsam weggeschlichen und es ist immer mehr geworden und dann hat man nicht mehr eingeholt.
Naja, weggeschlichen kann man ja nicht sagen. Also Woods hat einfach gepennt an seinem Hinterrad.
Ja, das auch, ne? Aber trotzdem dieses langsam weggehen. Übrigens fällt mir gerade noch ein, wo du gerade eben die Anstiege besprochen hast. Wie heißt der Anstieg davor? Côte de la, die berühmte, ich kann es nicht aussprechen, Redoute? Redoute?
Die Redoute, ja.
Das war seit sehr, 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 ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal überhaupt war. Oder das zweite, nee, das zweite Mal. Einmal musste ich wegen eines technischen Defektes bei einem Rennen vom Rad, weil ich konnte einfach nicht mehr auf irgendeinen Gang, also die letzten zwei, drei Gänge irgendwie haben nicht mehr funktioniert, weil das Schaltwerk nicht mehr rum wollte. Und das war einfach eine Mischung aus Erschöpftheit, Unfitheit und Unvermögen, Talentfreiheit und Faulheit und Dickheit, dass ich da schieben musste. Das ist wirklich das ist etwas, das würde dir Spaß machen, weil du da so wirklich komplett an deine Grenzen gehen kannst, aber das war für mich wirklich ein trauriger Moment.
Ja, das ist schon ordentlich steil da.
War ein sehr trauriger Moment in meinem Leben. Nun ja, haben wir ihm gedacht und machen jetzt fröhlich weiter. Nee, also Jungels hat sich weggeschlichen, war irgendwann weit genug weg und ja, hat dann auch zu Recht gewonnen. Ne? Also hat sich das dann nicht mehr nehmen lassen.
Na klar, es war natürlich wieder ein bisschen taktisch begünstigt, dadurch, dass Quickstep da auch die Mannstärke hatte, um sowas dann zu machen, weil ansonsten hätten sie halt Alaphilippe oder Gilbert nochmal rausgeschickt. Ja. Aber du gewinnst das Rennen natürlich nicht, wenn du nicht einer der 4, 5 Besten bist. Ja. Muss man ganz klar so sagen.
Und an dem Tag selber, also ein Valverde ist mit 50 Sekunden reingekommen, wer noch? Also
naja gut, ich glaube also Valverde, der hatte so ziemlich resigniert, also man konnte auch sehen, als er dann über die Ziellinie gefahren ist, dass er da sehr, sehr enttäuscht war.
Gasparotto, fiel mir ein, ich habe letztens was gesucht bei uns auf dem Velohome. Enrico Gasparotto hatten wir sogar schon mal im Interview bei uns. Erinnerst, weißt du das noch? Weißt du das noch? Also da hatte der Chris mal vor der Flinte sozusagen, wenn ich mich recht entsinne. Also ganz ja. Große Namen auch. Ja, und ansonsten Michael Woods, wie gesagt, der Depp des Tages, wie du ihn so schön genannt hast dann auch, ne? Romain Bardet, Alaphilippe, Pozzo Vivo, so die üblichen, die bei so einem Rennen mit dabei sind. Kreuziger, Henao. Nibali, was war mit dem? Den hast du auch so als jetzt nicht unbedingt so den man an dem Tag auf die Schulter klopfen wollte, gesehen.
Na ja gut, es war eigentlich sein Frühjahrsziel und es gibt halt so, muss man sich halt auch eingestehen, Tage, an denen denen es einfach nicht läuft, ja. Mhm. Er hat halt gesagt, als dann es an die Redoute ging, dann hat er halt einfach gespürt, er hat die Beine an dem Tag nicht, aber dann muss man auch sagen, fairerweise hat
das
er
ging
zu
mir auch
Team-
so.
hat er zu seinen Teamkollegen gesagt, Gasparotto und Pozzo Vivo, ich pack's heute nicht, fahrt.
Ja.
Aber es ist ja schon erstaunlich, also ich denke, dass in diesem Jahr halt das Wetter auch eine ganz große Rolle gespielt hat, weil wir haben ja schon ganz andere Ausgaben von Lüttich-Bastogne-Lüttich gesehen, beispielsweise 1980, als Bernard Hinault da halb erfroren das Rennen gewonnen hat. Also das ist halt auch nochmal ein Selektionskriterium, was in diesem Jahr eigentlich komplett durch die Hitze weggefallen ist.
Mhm. Ja, Hitze, also es war einfach schönes Wetter, ne, für Frühjahr.
Ja, aber es waren, glaube ich, schon so 22 Grad oder so, ja.
Ja, super. Also das wäre im Vergleich zum letzten Jahr, als ich da wirklich, wie soll man sagen, ich will nicht sagen gefroren habe, aber es war nass kalt. Ich erinnere mich, ich bin glaube ich in langer Hose und mit langem Trikot gefahren. Ne? Also da wäre ich dieses Jahr, die Form hätte ich nicht gehabt vom letzten Jahr, aber dieses Jahr hätte ich wettermäßig deutlich mehr Spaß gehabt. Da bin ich sehr felsenfest von überzeugt. Aber das ist ja persönliche
Vorliebe.
Auf jeden
Fall, aber ich glaube, es gibt auch Fahrer, die wünschen sich das. Also, dass das dass eher schlechtes Wetter ist, weil sie dann wissen, sie haben einen Vorteil, weil sie da resistenter sind.
Hm. Ja, klar. Das hatten wir ja beim letzten Mal ja auch schon besprochen, ne? Dass es Fahrer gibt, die sagen, okay, die anderen leiden, aber ich leide weniger, deswegen geht es mir besser heute als denen. Definitiv und auf jeden Fall. Aber das war so das letzte der Monumente. Wie würdest du denn jetzt die komplette Frühjahrs- Saison, die Klassikersaison so im Rückblick mal als Ganzes bewerten?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ja gut, Quickstep, die können eigentlich den Laden für den Rest des Jahres zusperren, die haben alles erreicht, was du nur eigentlich erreichen kannst, jetzt schon im April irgendwie, also die haben das Ganze dominiert in einer Art und Weise, wie wir es auch in den letzten Jahren so noch nicht gesehen haben und aber auch ja, völlig verdient und weil sie es einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht haben. Und da sieht man mal wieder, Radsport ist eine Mannschaftssportart. Also diese Truppe, auch mit diesen ganzen Stars, mit Alaphilippe, mit Gilbert, mit einem Bob Jungels jetzt, die funktioniert halt einfach wunderbar, weil halt auch die Stars bereit sind, mal zurückzustecken. Also es gab ja auch schon andere Beispiele.
Ja, und ich glaube auch, weil die irgendwie so ein bisschen, wie sagen wir, also ne, die Stars wissen da auch, was sie an den anderen haben und dass, ne, dass es wichtig ist, dass wenn sie mal nicht können an einem Tag, ne, also wie du jetzt meintest, zwar nicht das Team, aber die Idee die gleiche bei Nibali, ne, dass man dann sagt, okay, Jungs, heute packe ich's nicht, ihr müsst die Eisen aus dem Feuer holen, ne? Oder die Kohlen, ja, ne, also ihr müsst reinhalten. Und da hat Lefebvre es irgendwie oder einer seiner untergebenen Schergen es geschafft, eine gute Truppe zu bilden. Und diese klare Ausrichtung aus dem Frühjahr, also wie du es eben gesagt hast, ne, eigentlich können die jetzt dicht machen für den Rest des Jahres. Also die haben zumindest jetzt schon die Aufmerksamkeit für das Jahr erreicht, die sie wollten.
Naja, und da ist ja immer noch die Frage, ob ob der Sponsor dann so in der Form weitermacht. Aber wenn du mit den Ergebnissen als Sponsor nicht zufrieden bist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Nee, dann kannst du dann, also meine Kleine, habe ich das beim letzten Mal erzählt? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon. Ne? Nee,
ich glaube schon, ja.
Ja, okay. Dann, also Quickstep ist eines der wenigen Teams, die sie mit Namen kennt. Was will man mehr als Sponsor, wenn die zweieinhalb Jahre oder ja, das Dreijährige ist, gell? Ne? Ja. Also alles richtig gemacht. Insofern, ja, Glückwunsch an Quickstep, an die ganze Mannschaft, an den deutschen Schiffmann stellvertretend.
Und generell muss man halt sagen, also ich fand die Rennen unheimlich animiert und vom Verlauf her sehr, sehr spannend anzusehen, weil es jetzt nicht den Dominator gab. Und es gab auch, ja, Frühjahrsrennen wie zum Beispiel Mailand-Sanremo, wo es mal ein anderes Szenario gab als in den anderen Jahren. Wo halt nicht dann der übliche Sprint gewesen ist, sondern wo auch man Solist durchgekommen ist. Oder halt auch bei der Flandern-Rundfahrt beispielsweise, dass das Rennen ausgerechnet an der Stelle entschieden wurde. Damit hätte ich jetzt so auch nicht gerechnet. Also waren schon jetzt die ersten Monumente waren schon richtig toll.
Ja, also hat mir zumindest so hat für mich zumindest das Frühjahr als solches hat Spaß gemacht. Klingt blöd, aber hat Spaß gemacht und ich freue mich dann auf mehr. Also es war ein würdiges Frühjahr. Also es gab schon so manche Frühjahre, wo ich hinterher gedacht habe, okay, ne, also vor allem hatte ich so ein bisschen die Sorge nach der Spartakus-Geschichte, nachdem er weg war, nachdem hier Tomiken weg war, ne, da hatte ich zumindest, muss ich gestehen, so ein bisschen die Sorge, okay, was kommt jetzt in den Klassikern, worauf kann ich mich freuen? Und das ist auch einfach, dass diese ganzen Rennen durch die Vielzahl an möglichen Siegern so animiert sind und so viel Freude machen, das hatte ich mir erhofft, aber war ich mir nicht sicher, ob das kommen wird. Und das ist gekommen, auch wenn trotzdem es ein sehr, sehr dominierendes Team gibt. Ne, es war immer so, dass man gesagt hat, okay, dann hat man vielleicht auch, ich glaube, Quickstep als sehr dominierendes Team und Sagan in einem anderen Team als sehr dominierender Fahrer tut dieser ganzen Geschichte auch ganz gut.
Ja, also das ist auf jeden Fall wahr. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn Peter Sagan bei Quickstep fahren würde.
Ja, das wäre schlimm. Nun ja, dann machen wir mal dicht unter die Frühjahrsklassiker. Dein Einverständnis vorausgesetzt?
Auf jeden Fall, ja.
Und was jetzt hier passiert? Das wollte ich nicht. Ich habe eine komische Marke gesetzt. Nun ja. Dann kommen wir jetzt, behaupte ich einfach mal, so ein wenig zu den Rennen, die man als Vorbereitung für den Giro sehen kann. Ne? Das wäre ja jetzt so in der natürlichen Abfolge der Saison oder im Saisonverlauf der nächste Punkt, der Giro d'Italia. Und da kommen wir vorher zu den üblichen Verdächtigen im Sinne eines Vorbereitungsrennen. Das war ja früher gerne mal die Tour de Romandie und dieses jetzt auch noch.
Ja, es geht Schlag auf Schlag. Also seit zwei Tagen läuft jetzt schon wieder die besagte Romandie-Rundfahrt. Ja, im französischsprachigen Teil der Schweiz. Gestartet in diesem Jahr mit einem Prolog über gut 4 Kilometer. Also ja, ist kein Prolog gewesen jetzt für die reinen Zeitfahrer, wie wir es bei der Tour de France oft auch schon gesehen haben, sondern da können dann auch noch die Sprinter mit vorne reinhalten, was ja auch das Ergebnis zeigt, dass dann Fahrer wie Michael Matthews am Ende das Ding gewinnt. Ah, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber er hat einmal mehr bewiesen, dass er dann doch auch bei den Klassikern schon richtig gut in Form war.
Ja, und umso mehr traurig, dass er diese Panne hat. Also vielleicht hat er sich da auch die Form geholt jetzt für solche Veranstaltungen. Ne? Ich hatte auch, als ich es mir vorher angeguckt habe oder als ich so die Liste gesehen habe, Ron Dennis wahrscheinlich weiter vorne gesehen, der nur sehr, sehr knapp geschlagen. Klar, eine 5 Minuten 33, dann eine Sekunde ist nichts, ist ein Wimpernschlag. Ne? Einmal kurz vorher, einmal verbremst und dann hast du es dann schon verloren. Also die ersten insgesamt 4 auf Augenhöhe, möchte ich es mal sagen. Und auch danach ging es ja, also ich glaube, der letzte hatte einen Abstand von Robert Wagner, nach Robert Wagner, von einer Minute.
Ja, also die Minute kann man schon mal verlieren auf 4 Kilometern.
Du meinst, wenn wir mitgefahren wären, hätten wir auch nicht mehr als eine Minute Rückstand auf Robert Wagner?
Auf Robert Wagner weiß ich nicht. Also vielleicht sogar auf Michael Matthews, ich weiß nicht. Also
du meinst in anderen Worten, jetzt wenn ich das, ich interpretiere jetzt etwas frei, dass du auf 4 Kilometern bei einem Zeitfahren nur eine Minute auf Michael Matthews verlieren würdest.
Naja, wenn man mal schaut, die haben einen 43er Schnitt gefahren, also und der Robert Wagner ist einen 36er Schnitt gefahren.
Okay, ein 36er Schnitt auf, man kennt jetzt die Strecke, oder warte, war die Strecke, war die gerade?
Ja, naja, es war schon einigermaßen flach.
Okay, also, ich sehe schon.
Ich weiß nicht, ob das da in der Mitte Kopfsteinpflaster drin sein soll, oder?
Ja, das kann man schlecht sehen. Aber der Kurs ist jetzt, es waren nicht nur gerade, ne? Also da waren schon einige Winkel drin. Das muss man schon sagen. Also ich zähle mindestens 1, 2, 3. Da war schon mit Beschleunigen auch was zu tun. Also,
naja. Naja. Wollen wir uns da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Haben wir schon gemacht. Zumindest du, Thomas. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht eine Minute auf Robert Wagner noch. Das wäre dann ja, ich weiß nicht, ob das mathematisch richtig ist, was ich jetzt sage, aber wenn 43 zu 36 der eine Schnittunterschied ist, also 7 km/h, dann wäre ja der nächste Schnittunterschied 29 im Durchschnitt gewesen, oder?
Das könnte hinkommen, ja. Also, aber wahrscheinlich wären wir damit aus der Karenzzeit dann geflogen.
Ah ja. Okay. Na, wurscht. Wir sind ja zum Glück nicht mitgefahren. Also, am ersten Tag hat sich Michael Matthews das Leader-Trikot überstülpen dürfen. Zweite Etappe war dann schon etwas, wie nennt man das dann wohl, vom Profil her, ging schon ein bisschen mehr rum.
Ja, kompliziertes Gelände. Also, es waren da gleich 4 Bergwertungen drin. 3-mal zweite Kategorie, 1-mal dritte Kategorie. Ja, und so gut 20 Kilometer vor dem Ziel, dann halt dieser Zweitkategorieberg, 4,5 Kilometer mit gut 7% im Durchschnitt. Und war lange Zeit eine Ausreißergruppe vorne. Die wären wahrscheinlich, denke ich, auch durchgekommen, wenn nicht hinten mehrere Mannschaften, zum Beispiel Bahrain, Merida, da so Tempo gemacht hätten. Mhm. Und die haben ja auch mit Sonny Colbrelli einen ganz schnellen Sprinter dabei und haben es dann auch geschafft, Michael Matthews da erstmal abzuhängen. Und dann hätte man gedacht, jetzt ist eigentlich die Wiese gemäht für Colbrelli. Aber im Sprint, ja, wird er dann geschlagen von Omar Freile, der zwar schon schnell ist, hat er im letzten Jahr auch eine Giro-Etappe im Sprint gegen Rui Costa gewonnen, der dieses Mal auch wieder Dritter geworden ist. Aber gegen den Colbrelli dann zu gewinnen, ist dann schon eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und zwischendrin muss man ja auch noch sagen, war es dann halt zwischendurch wirklich so, dass sich da auch schon die Favoriten vorne gezeigt haben. Daniel Martin hat da mal attackiert, dann ist Emanuel Buchmann hinterher gefahren. Also es war schon, ja, eine sehr, sehr bunte Etappe.
Es war was los. Und das war gestern war das, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und um damit auch rennmäßig direkt heute tagesaktuell zu werden, heute eine Etappe, mit einem Hügelchen drin, aber ansonsten auch nicht jetzt vom Profil her, nicht, also als ich das Ergebnis gelesen habe und dachte ich so, bei dem Profil, also es kam mir schon, also unerwartet ist, glaube ich, schon ganz richtig.
Ja, ich war auch sehr überrascht, weil das jetzt eigentlich so, na, ich will nicht sagen die Chance, aber eine große Chance für die Sprinter gewesen wäre. Mhm. Und zumal so eine Mannschaft wie Quickstep, die haben Viviani dabei, die haben Gaviria dabei, da war ich dann schon verwundert, dass die dann da sich selbst nicht einspannen lassen, um dann die Fluchtgruppe zurückzuholen. Also man hat dann eigentlich mehr oder weniger nur Bahrain arbeiten sehen. Ja, da kann man sich dann schon fragen, ob die Sprinter da nicht so eine Chance leichtfertig haben liegen lassen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben ja schon in dieser Saison gesehen, wenn dann Thomas de Gent vorne am Horn zieht, wenn du dem mehr als 2 Minuten gibst, dann wird es schwer, den noch einzuholen.
Ja. Und dementsprechend hat er die von dir gerade angesprochenen 2 Minuten ganz genau oder ziemlich genau rübergerettet und hat für Lotto Soudal übrigens etwas, was meine Tochter beim Tippspiel, beim Kartenspielen völlig verwirrt, dass es 2 Teams Lotto gibt. Das macht irre. Lotto Jumbo und Lotto Soudal, das kriegt ihr nicht gepasst im Kopf, dass es da 2 gibt. Nun ja, also hat Thomas de Gent für sich entschieden und hat die 2 Minuten rübergeholt und hat damit aber, das wiederum hat mich auch gewundert, in der Gesamtwertung dachte ich dann mit 2 Minuten, okay, da wird er mit Sicherheit führen, aber er hat in den Etappen davor so viel Rückstand offensichtlich eingepackt, vielleicht hat man ihn doch einfach ziehen lassen, weil er für die Gesamtwertung so unerheblich ist.
Na klar, also das hat er, denke ich, auch ganz bewusst so gemacht, dass er sich am Vortag da ordentlich Rückstand eingehandelt hat. Zum einen hat er ja da so ein bisschen seine Kräfte schonen können und zum anderen hat er natürlich dadurch auch gewusst, das Team des Führenden, in dem Fall Roglic, Lotto NL Jumbo, die fahren mir dann nicht hinterher. Also wenn ich da genügend Rückstand habe, schon mal ein Team, das ich ausschließen kann, das Jagd auf mich macht.
Genau. Und ja, du hast es gerade angesprochen, deswegen im Moment derzeit nach der dritten Etappe oder zweiten Etappe eigentlich, wenn man den Prolog jetzt als solchen rechnet, um in der offiziellen, wie sagt man, Durchnummerierung zu sein, als zweite Etappe 2, Primož Roglič, der Skispringer, wie ich eben nicht aufhöre zu betonen, vom Team Lotto im Leader-Trikot mit zeitgleich Ron Dennis und Gerard Thomas auf Platz 3. Und ja. ich glaube, so schnell waren wir noch nie beim aktuellen Geschehen sozusagen. Oder schon lange nicht mehr.
Es kommen ja jetzt morgen und übermorgen kommen ja die schwierigen Etappen und es ist ganz interessant, Tour de Romandie, die hat wie wenige Rundfahrten jetzt eigentlich nur ein Bergzeitfahren im Programm. Also morgen 10 Kilometer Bergzeitfahren, gut, mit einem Berg, der ist, glaube ich, so 7,5% im Schnitt steil. Und das ist mehr oder weniger so die maßgebende Etappe für die Gesamtwertung. Danach kommt noch eine, ja, da kann man auch noch ordentlich was ausrichten. Aber es ist interessant, dass man da ja sozusagen bei so einer einwöchigen Rundfahrt so ein Bergzeitfahren als Hauptselektionshindernis wählt.
Erinnere ich mich immer wieder an die Geschichte von einem gemeinsamen Bekannten, der damals bei dem Bergzeitfahren nach Alpe d'Huez hoch im Auto, in einem Auto saß und da durch die Menschenmassen fahren durfte. Das muss wohl ein sehr erhabenes Erlebnis gewesen sein. Noch mehr, also natürlich nochmal einer ganz anderen Dimension als jetzt bei der Tour de Romandie, aber das muss schon sehr fantastisch so etwas sein. Bergzeitfahren auch etwas. Würde ich auch gerne mal irgendwo machen, so im kleineren Kreise. Wenn ein Hörer hier so gar nicht allzu weit weg sowas hat. Also ich wäre natürlich für mich würde es nur darum gehen, nicht Letzter zu werden, sondern maximal Vorvorletzter. Aber trotzdem, so als Erlebnis stelle ich mir das ganz interessant und witzig vor. Also wirklich 10 Kilometer, wie lange werden die brauchen morgen, denkst du?
Puh, ja, also die Besten werden da schon so, denke ich, 23, 25 im Schnitt hochfahren.
Mhm. Das wäre ja dann knapp über 20 Minuten, ne? So 23, 24, 25 Minuten wäre das dann ja Pi mal Daumen, oder? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Boah, das sind 10 Kilometer, ja.
Ja.
Das ist schon ein bisschen länger noch.
Also, wir sind gespannt.
So ungefähr, ja.
Also sagen wir mal grob, eine halbe Stunde so am Limit oder knapp drunter ja natürlich am besten. Das stelle ich mir spannend vor. Also andererseits ist jetzt Rad am Ring auch eine Stunde am Limit ungefähr oder für die besseren 50 Minuten, 40 Minuten. Vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß.
Naja.
Naja, sagst du. aber Rad am Ring bist du nie gefahren, ne?
Nee, das hat sich noch nicht ergeben.
Müssen wir auch mal ändern. Dann.
Ja, ich weiß nicht, so ein Rundstreckenrennen.
Ja, aber ich glaube, du wärst der Fahrer dafür. Also von deiner Konstitution und von deinen Fähigkeiten.
Ah, wer weiß.
Doch. Ich glaube, du hättest da Spaß. Also ich kenne jedenfalls noch niemanden, der da nicht zumindest einmal eine Runde gefahren ist oder vielleicht dann auch noch eine zweite hinterher, wenn man die Strecke kennt und keinen Spaß gehabt hätte.
Ja, sicherlich auch sehr, sehr abwechslungsreich, mal so eine Runde wie auf dem Nürburgring da zu fahren.
Ja. Naja, und dann ist am übermorgen dann die letzte Etappe, die fünfte Etappe. Die dann wieder, vermute ich, aufgrund des Profils für die Sprinter oder Ausreißergruppe, da möchte ich mich gar nicht festlegen, interessant sein könnte.
Ich glaube, das werden sich die Sprinter nicht nehmen lassen, nachdem sie dann heute schon wahrscheinlich von ihren Sportdirektoren den Kopf gewaschen bekommen haben.
Du meinst, die werden sich das nicht nehmen lassen, denen wird die Pistole so in den Rücken gesetzt, dass sie es nicht nehmen lassen dürfen. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, würde dann, also da wird wahrscheinlich das eine oder andere Teams mit Ausreißern ihnen trotzdem an dem Tag das Leben sehr schwer machen. Könnte eine interessante Etappe werden.
Auf jeden Fall, ja.
Kommenden Sonntag ist das dann die Etappe, die in Genf dann ins Ziel geht. Schön. Und wenn Sonntag ist, dann in Genf ins Ziel geht, dann heißt es nochmal eine Woche die Füße hochlegen, bevor der Giro anfängt schon.
Ja, was? Nicht mal eine Woche, also.
Ja, Freitag.
Die müssen dann ja, also wenn du die Romandie-Rundfahrt jetzt bestreitest, dann musst du ja spätestens bis zum Mittwoch eigentlich nach Israel reisen.
Ja, stimmt.
Und die Teams sind ja jetzt, also man kann das so ein bisschen, wer da Lust hat, kann das so ein bisschen auf den Kanälen der sozialen Medien der einzelnen Teams verfolgen. Die posten immer schon fleißig, wie sie jetzt schon ihre Sachen für den Giro präparieren. Die Sachen einpacken, verstauen und überschiffen nach Israel.
Ja. Mann, Mann, Mann. Das geht jetzt auch furchtbar schnell, ne? Also dann, wahrscheinlich sind die meisten Hörer schon davon genervt, dass ich es immer wieder erwähne, aber ich ziehe im August und wenn ich mir vorstelle, bis August sind es jetzt, wie viele Wochen sind es noch? Sagen wir mal, wenn das vielleicht Mitte August passiert, was mir da bevorsteht, dann wäre das in der Kalenderwoche, sagen wir mal, 32 vielleicht. Jetzt haben wir Kalenderwoche, sagen wir die letzte Aprilwoche, ne? 17 minus 32. Macht summa summarum relativ genau noch 15 und davon sind 6 Wochen Grand Tours, sind es nur noch 9 Wochen. Weil die Grand Tour-Wochen sind ja Feierwochen, die zählen ja nicht. Das sind ja schöne Wochen.
Ja, genau.
Die zählen ja nicht, die vergehen ja wie im Flug, da hat man ja Spaß. Auch sonst haben wir im Leben genug Spaß, glaube ich, im Vergleich zu Menschen, denen es nicht so gut geht für uns. Insofern sollen wir erstmal mit dem unterfolgen. Gut. Das war unsere Rennrubrik, wenn wir reden über Rennen. Kommen wir jetzt zu dem anderen Gossip oder schönen Sachen, die du erlebt hast, vor allen Dingen. Tour of the Alps. Ich möchte den großen Radsportreporter Thomas Goldmann zitieren. Die WM wird ein Höllenmassaker, glaube ich, war es wortwörtlich. Ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich meine, so waren deine Worte.
Ja, das nicht ohne Grund. Also ich habe mir da also in Innsbruck den WM-Parcours, zumindest also die finalen Abschnitte, da mal selbst zu Gemüte geführt und
damit, einfach. Damit muss man vielleicht zur Verdeutlichung, du bist sie gefahren.
Genau, ich bin die selbst abgefahren. Aber vielleicht kommen wir erstmal kurz
zum Rennen.
Zum Rennen eigentlich an sich, zur Tour auf die Alps, wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, die Nachfolgerundfahrt der Trentino-Rundfahrt. Also ist jetzt immer auch so, dass die auch jetzt mal in Österreich zum Beispiel rumfahren. Und generell muss man sagen, eine sehr, sehr gut organisierte Rundfahrt, auch was das Drumherum angeht. Die haben einen sehr guten Internetauftritt mit sehr schönen Profilen und auch die Rennwoche an sich, da ist alles gut abgesperrt, abgesichert. Es gab jetzt auch keine so schlimmen Unfälle oder dass man gesagt hat, der Organisator hat da irgendwie was verschlafen. Ja gut, sind 5 Etappen. Erste Etappe, gewonnen von Peo Pilbau. Und für die Astana-Mannschaft war es ein ganz besonderes Rennen, weil im letzten Jahr Michele Scarponi da sein letztes Rennen gewonnen hat. Auch damals in Innsbruck an der Hungerburg hat er die Etappe gewonnen. Und von daher standen die natürlich besonders motiviert am Start. Auch die zweite Etappe dann, eigentlich schon Königsetappe, Bergankunft am Reiterjoch, Alpe di Pampiago, gewonnen von Miguel Angel Lopez. Und wer das selbst schon mal gefahren ist, da bin ich auch schon mal selbst hochgefahren, Alpe di Pampiago, der weiß, wie höllisch steil da diese letzten 3 Kilometer sind. Und man hatte da eigentlich vielleicht so ein bisschen erwartet, Chris Froome, der wird da sicher schon mal seine Form testen, was er dann auch gemacht hat. Ja, aber an dem Tag war er da halt nicht stärker als die anderen. Und für mich so die Überraschung dieser Rundfahrt eigentlich, Ivan Ramiro Sosa, dieser junge Kolumbianer, 20 Jahre erst alt, fährt da auf Augenhöhe mit diesen großen Stars und fährt auf dieser Etappe sogar ins Führungstrikot. Also da hat Gianni Savio, also fährt fürs Team Androni Sidamek, wieder einen aus dem Hut gezaubert. Da kann man nur sagen, also für mich das größte Rundfahrtentalent, was es momentan eigentlich gibt nach dieser Tour of the Alps.
Okay. Was hat er denn dieses Jahr? Also vor allen Dingen lassen die Werte, ne? Also jetzt bei der Vuelta, bei irgendeiner Vuelta in Südamerika, ne? 2,2er Wertung weit vorne. Also ich frage mich immer, wie werden, also das Scouting, ne? Also
gut, aber
letztes Jahr Tour de l'Avenir, die ja auch so ein bisschen, so ein Schaulaufen ist, ne?
Nicht. Ja, das ist ja eigentlich keine Kunst, wenn du da jemanden dir von der Tour de l'Avenir fischst. Also da sind aber eigentlich in der Regel dann auch schon die großen Teams so schlau und holen sich dann da die guten Fahrer weg.
Also ja, aber da ist er jetzt um den Platz 50 auch gelandet, ne? Also jetzt nicht so, dass man sagt, okay, den müssen wir haben.
Nee, klar, da ist er so ein bisschen unterm Radar gefahren, aber das ist halt wichtig, dass du jemanden hast, der sich auf diesem südamerikanischen Markt da auskennt. Und bei diesem Team scheint es wohl so zu sein, das habe ich jetzt zumindest mal gehört, dass da quasi Maurizio von Driest als der Oberscout fungiert und da ja sozusagen diese Informationen ranschafft und so sehr gut über den Markt Bescheid weiß und halt auch dann das Auge für die Talente hat.
Die dann aber auch hier natürlich sich erstmal beweisen müssen, ne? Und ihr Talent da so in den europäischen Rennen.
Ja, aber ich muss mich auch lange zurückerinnern, dass mit 20 mal einer so bei so einer Rundfahrt vorne mitgefahren ist. Also wenn der jetzt nicht alles komplett falsch macht oder dann kann das echt ein sehr, sehr großer Rennfahrer werden. Aber okay. leider Gottes auf der nächsten Etappe 3 nach Meran über den Mendelpass, den viele wahrscheinlich auch kennen, und über den Gampenpass von Bozen in Richtung Meran, ist er dann in der letzten Abfahrt gestürzt und hat da, glaube ich, ja, so gut 5 Minuten verloren, war bis zu diesem Zeitpunkt, also es war die letzte Abfahrt, war da auch voll im Bilde und bei den Großen auf Augenhöhe. Und die Abfahrt darunter war ja jetzt nicht sonderlich, ja, die war nicht sonderlich technisch und es waren auch sehr gute Witterungsbedingungen. Und auf der Etappe hat es dann Thibaut Pinot auch wieder probiert, wie er auch schon die ganze Rundfahrt zuvor sehr aggressiv gefahren war. Und Chris Froome, ja, der hat es da ähnlich gemacht wie vor 2 Jahren war es, glaube ich, bei der Tour de France, wo er es da mal in so einer Abfahrt, also mit diesem Abfahrtsstil, den man bitte nicht nachmachen soll, richtig krachen hat lassen.
Also da habe ich auch das, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, entweder du bist dermaßen leer im Kopf, dass du da nicht mehr nachdenkst, oder du musst ein dermaßen Selbstbewusstsein haben, dass du weißt, dir kann überhaupt niemand was anhaben. Na, also da so runter zu brettern. Und die anderen, die da mit ihm gefahren sind, das waren ja jetzt auch keine kleinen Jungs, ne? Also das waren ja auch gestandene Rennfahrer, die der hat einfach in einem dermaßenen Tempo hat stehen lassen.
Ja klar, aber
lieber schon
viel auch irgendwie so süffisant, it was a little bit funny, also so.
Ja, wenn es gut ausgeht, ist funny, wenn nicht auch gut ausgeht, dann ist es, ne, also.
Aber es würde mich halt wirklich mal interessieren, ob dann wirklich aerodynamisch diese Abfahrtshaltung da wirklich einen Vorteil bringt.
Ich meine mal irgendwo das gelesen zu haben, dass es schon einen Unterschied macht.
Ja, aber ich glaube, na gut, diese beispielsweise, früher war halt diese Superman-Haltung in. Und dann lange Zeit halt diese geduckte Abfahrtshaltung, aber ja.
Man muss es halt auch erstmal auf die Straße kriegen, ne? Also ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, wie alle aerodynamisch günstigen Haltungen, die dich aber dazu zwingen, in eine unkomfortable Position zu bringen. Es ist, glaube ich, immer so eine Mischung, oder bin ich mir sehr sicher, es zu wissen, dass es eine Mischung ist aus, wie unkomfortabel kann ich mich noch, also welche unkomfortable Haltung kann ich einnehmen und trotzdem noch Leistung bringen. Ne? Weil ich glaube, wenn er nur so auf dem Oberrohr hocken würde oder sich um den Rahmen winden würde, ja, und dann überhaupt nicht mehr treten könnte, dann hätte es zwar eine aerodynamisch gute Position, aber der Fahrer, der noch entspannt sitzt und vielleicht treten kann, kriegt vielleicht doch noch mehr an Geschwindigkeit, wenn man überhaupt noch in den Situationen treten kann. Ne? Also man muss, glaube ich, auch die körperlichen Voraussetzungen haben, in dieser Position A, sich nicht zu gefährden und B, noch ein bisschen Druck auf die Pedale zu kriegen. Und das kann wahrscheinlich auch nicht jeder. Also ich könnte es wahrscheinlich schon, aber das Risiko gehe ich nicht mehr ein.
Nee, also das würde ich keinem empfehlen.
Nein.
Aber auf jeden Fall nach dieser Etappe hat das Führungstrikot dann gewechselt. Thibaut Pinot hat sich dann geholt, aber bedingt auch dadurch, dass Miguel Angel Lopez da in dem Finale einfach geschlafen hat. Der hat einfach ein Loch aufgehen lassen und 14 Sekunden ja, nach dem Etappensieger Ben O'Connor ist er da reingekommen. Pinot hatte dann 5 Sekunden Rückstand, hat sich noch eine Bonifikation geholt. Und man muss aber sagen, wie ich vorhin schon anklingen lassen habe, Astana brutal stark bei dieser Rundfahrt. Nach der Etappe 5 Mann in den Top 15, also mannschaftlich sogar noch stärker als die Sky-Mannschaft, wo man das halt eigentlich eher erwartet hätte.
Mhm. Ja, also vielleicht ist es wirklich so, dass sie sich da was Besonderes vorgenommen hatten, auch im Gedenken an Scarponi. Wäre ein trauriger Grund, aber ja.
Ja, und auch dann die nächste Etappe, wieder von einem Astana-Fahrer gewonnen. Luis Leon Sanchez, der in Lienz sich den Sieg geholt hat. Ja.
Kurzes, knackiges Ding auch, ne, dem Trend folgend, genauso wie die Etappe zum Iran, 130, 140 Kilometer beide. Und am letzten Tag dann wieder ein Sägezahnprofil nach Innsbruck. Und da war's, das war ja die Etappe, die du schon vorher angekündigt hattest, als die Etappe, die weitgehend mit dem, oder in Teilen zumindest mit dem WM-Kurs übereinstimmt.
Genau, also es ging dann dreimal zum Schluss über den sogenannten Olympiaberg, Olympia Climb, von Innsbruck, also von der Stadt aus unten selbst hoch nach Igels und dann wieder runter und dann diese Runde wird dann dreimal gefahren. Bei der WM sind es, glaube ich, insgesamt sechsmal, die diese Runde gefahren wird und dann zum Schluss halt noch ja dieser richtig, richtig schwierige Anstieg über 3 Kilometer zum Grammatboden hoch. Und ja, also bei diesem Olympia-Climb muss man sagen, das ist jetzt an sich kein außergewöhnlicher Anstieg. Das sind, glaube ich, 7-8 Kilometer mit 6-7% vielleicht im Schnitt. Also
das, was wir früher klassisch Rollerberg genannt haben, ne?
Ja, genau. Also man kann da auch viele Passagen, kann man da noch gut als Profi mit der großen Scheibe fahren. Also ich stand ja selbst an der Strecke und war so, ja gut, 500 Meter vor der Bergwertung, wo dann doch so ein bisschen steileres Stück mit 7-8% war. Aber da war ich dann auch erstaunt, wie dann wirklich die Profis, also manche da auch noch wirklich auf der großen Scheibe hochgefahren sind. Und die fahren ja alle auf der Etappe nicht kompakt.
Ja, ja. Du hattest aber das von dir beschriebene Stück, wo es das Gemetzel gibt. Wo war das denn dann?
Ja, genau. Das ist dieser letzte Anstieg zum Grammatboden hoch. Also wird Höttinger Höll genannt und hat den Namen auch wirklich verdient. Also es
darf ich kurz, da wird dann oben in der Bergankunft die WM entschieden?
Nicht in der Bergankunft, sondern es gibt dann halt nochmal eine Abfahrt runter in die Innenstadt nach Innsbruck rein.
Okay, gut. Nur, dass man das einordnen kann.
Ja klar, es kann auch sein, dass die Entscheidung dann erst in dieser letzten Abfahrt fällt. Aber um mal die Strecke so ein bisschen vorzustellen, also diesen letzten Anstieg, es geht da von Innsbruck, da fährt man unten über den Inn rüber und dann geht es unten wirklich schon in so eine ganz schmale Gasse rein, so eine Einfahrt, die ist vielleicht, ja, 4-5 Meter breit, also da passen maximal 4-5 Fahrer nebeneinander. Also es ist keine gut ausgebaute Straße. Und dann wird es unten, geht es so mit 8-9% so, ja, vielleicht für 500, 600 Meter. Und dann wird es halt Stück für Stück sukzessive immer steiler. Und es kommen dann zwei Kehren, wo dann für 300 Meter die Steigung so bei 23% ist. Und also wenn man da reinfährt, dann denkst du wirklich, du stehst vor einer Wand. Und ich bin selbst dann halt hochgefahren und konnte halt die Steigung selbst auch nur bewältigen, weil ich immer zickzack gefahren bin. Und hatte dann auch dementsprechend die kleinste Übersetzung bei mir war 34-32.
Ja. Was meinst du, was die Profis da ketten werden? Wahrscheinlich auch das Gleiche, oder? Ja, aber.
Nee, die werden schon ein bisschen größer fahren, aber mit Sicherheit auch vorne das kleine Blatt kleiner fahren. Und es war ganz lustig, als ich dann da hochgefahren bin, dann kommt dann halt dieses Steilstück und danach wird es dann so ein bisschen flacher wieder, nur noch so 7-8%.
Und zum Durchatmen.
Und dann ist man dann halt auch oben und dann bin ich da halt hochgefahren und war auch so irgendwie so eine amerikanische Touristengruppe da und da erklärte irgendwie dieser Guide oder das war halt, ja, weiß nicht, wie man das Wort dafür sagt, weiblicher Guide, this is the steepest part of the hell. Und dann haben mich diese ganzen Touristen so angeguckt, so mit großen Augen und so, einer sagte so, looks like he is suffering at the moment. So.
Wie lange hast du für den gesamten Anstieg gebraucht, so Pi mal Daumen?
Also, ja, müsste ich jetzt nachgucken, aber so sonderlich lange fährt man da nicht hoch, was natürlich bei den Profis besonders erschwerend dazukommt, dass die dann halt schon über 200 Kilometer in den Beinen haben werden. Und ja, also wenn man die Entscheidung da in dieser Steigung suchen will, dann muss man es wirklich mit in diesem steilen Stück machen, ja. Und danach, wenn man halt oben ist, könnte auch noch rennentscheidend sein, kommt halt nicht gleich die Abfahrt, sondern so ein, ja, so ein Falso Piano, also so eine Scheinebene so ein bisschen, wo es so leicht zwar runtergeht, aber wo man dann auch noch einen großen Gang treten muss. Und erst oben, wenn man nach so einer Linkskurve kommt, man dann wieder auf diese Höhenstraße, wo es dann wieder runtergeht nach Innsbruck. Das ist so eine Abfahrt dann mit 2-3 Kilometern, die es dann auch wirklich in sich hat. Also es gibt dann 2 Haarnadelkurven und dann auch 4-5 Kurven, die richtig schnell sind. Also man kann die aber sehr schlecht einsehen. Also wer sich das Finale da von den Favoriten nicht anguckt, der hat definitiv einen ganz, ganz großen Nachteil. Also die guten Abfahrer können es da nochmal richtig laufen lassen. Aber oben auf dieser Straße muss man halt auch aufpassen, weil, ja,
Das lädt halt einen da ausrollen zu, oder so nach dem Motto, ich habe den Teil jetzt kurz durchatmen, und wenn dann 2 Jungs von hinten vielleicht oder 2 oder 3 in der Gruppe gemeinsam arbeiten, da kann man ranstürmen, so wie du das.
Ja klar, und was noch dazu kommt, ist, die Straße ist halt nicht im besten Zustand. Und generell stellt sich halt die Frage, ob das so durchführbar ist, weil, wie schon angeklungen, es ist eine extrem schmale Straße. Und zum einen frage ich mich, wo sollen da die Zuschauer stehen?
Okay.
Also du kannst ja nicht, also links und rechts ist halt sozusagen eine Wand. Also da geht halt so ein Erdwall hoch, oder aber da sind Häuser hochgezogen sozusagen. Also da kann keiner stehen. Und wenn dann halt eine Zweierreihe von Zuschauern noch da steht, dann können maximal 2 Fahrer nebeneinander fahren. Also es ist quasi wie, ja, vergleichbar mit dem Koppenberg eigentlich bei der Flandern-Rundfahrt so ein bisschen.
Wird das eine WM unter Ausschluss der Öffentlichkeit da oben geben, in dem Stück?
Es kann natürlich sein, dass man dann, ja gut, diese 1,5 Kilometer vielleicht für die Zuschauer sperrt, weil oben kann man dann ja theoretisch, wo ich gerade gesagt habe, wo es nur noch so 7-8% hat, kann man dann ja wieder Zuschauer hinlassen, aber bei dem anderen Stück, und das ist natürlich für die Fans auch unheimlich attraktiv, da zu stehen, weil die Fahrer sind da halt sehr langsam nur unterwegs, aber das könnte schon problematisch werden. Also da bin ich gespannt, wie man das seitens der WM-Organisation lösen will.
Ist das bewaldet an dem Stück, in dem Stück, oder ist zum Teil?
Ja, zum Teil ist da auch Wald, ja, klar. Also
Ich habe mich gerade gefragt, wie man, ne, ansonsten irgendwie, ich übertragungstechnisch, ne, Hubschrauber, Drohne, jetzt wie bei den belgischen Rennen, so eine Kamerafahrt an einem Seil oben drüber, da stelle ich mir.
Das wäre auf jeden Fall auch eine Alternative, klar, auf jeden Fall.
Das stelle ich mir gerade so ziemlich, so wie du es beschreibst, ne, interessant in der Hinsicht vor, wie man das umsetzen kann. Ja, mal gucken. Also klingt zumindest spannend, und jetzt haben wir eben mal eine Stimme gehört von jemandem, der da vor Ort das, den Scheiß gemacht hat für uns, damit wir es nicht machen müssen.
Ja, aber es hat ja auch Spaß gemacht, da hochzufahren, weil an dem Tag war ja auch bestes Wetter. Also es waren so, glaube ich, auch 21 Grad oder so und strahlender Sonnenschein. Ja, hat dann auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, und man braucht da halt auch nicht lange zu dem anderen Berg. Also man wird es zwar nicht schaffen, wenn man jetzt als Zuschauer da ist, von der letzten Runde beim Olympiaberg oben noch irgendwie zu sein und dann in diesen finalen Anstieg noch zu kommen. Aber wenn man dann sich dann vielleicht so die 2., 3. Runde da bei dem WM-Rennen noch am Olympiaberg anguckt, dann kann man es auch durch die Innenstadt schaffen, auf die andere Seite zum Grammatboden noch. Aber was ich mich frage, also ich bin dann auch, es gibt auf der Seite der WM so ein Streckenprofil auch, und da kann man halt auch nachgucken, genau auf der Karte, wo die halt langfahren. Dann bin ich das halt genau nach GPS sozusagen abgefahren, und da war eine Passage durch die Innenstadt, da waren Straßenbahnschienen. Und das war halt genau auf der Karte auch. Also, aber da denke ich mir, das können die in diesem WM-Rennen nicht da lang gehen lassen. Also das gibt sonst eine Katastrophe.
Weil?
Weil da laufen halt Straßenbahnschienen parallel auf der Fahrbahn.
Ah, okay.
Und wenn da einer reingerät, dann
ja, aber da gibt es ja mittlerweile auch Lösungen für. Weißt du, du kannst ja einfach, so blöd es klingt, so T-Profilbretter da reinlegen. Also das, was du eben beschrieben hast, mit dem sehr schmalen Gasse und so weiter, das halte ich für problematischer als das. Zur Not, hier in Köln gibt es ja auch beim Köln-Marathon, beim Laufen ist es natürlich nicht schlimm, aber da gibt es auch streckende Abschnitte, wo Schienen laufen sind, und da könnte für die Inline-Skater, da wird ja auch, und sei es nur, wenn es ein Seil reingelegt wird, ne? Also schön ist es nicht, bin ich bei dir, aber das sind, glaube ich, lösbare Probleme. Was ich mich gefragt habe, dieses Stück, wo es dann, wo du beschrieben hast, rechts geht es 4 Meter breit ab. Wie hast du das denn gefunden? Also bist du wirklich dann einfach den GPS-Track übertragen, 1:1 von dem Streckenprofil, und hast dir das so gemacht? Oder
es war gar nicht so schwierig zu finden, weil man fährt dann so über, also es ist eigentlich nur eine Brücke auf 1 Kilometer über den Inn rüber, und dann gegenüber sieht man dann halt schon ein großes Schild dran stehen, Höttinger Gasse.
Ah, okay.
Und da sieht man schon, wie es dann da steil hochgeht und da reingeht, und das Ding zieht sich halt auf dieser Straße bis zur Kuppe halt hoch. Also von daher ist es nicht sonderlich schwierig irgendwie zu finden. Für alle diejenigen, die das jetzt auch mal abfahren wollen vielleicht, ist auch vor Ort von der Organisation schon alles ganz gut ausgeschildert. Also da findet man sich schon sehr gut zurecht.
Mhm.
Aber vielleicht nochmal zurückzukommen dann auf das Rennen.
Ja, genau. Den Bogen.
Die sind denn ja da 3 Runden gefahren an diesem Olympiaberg. Das war auch ganz gut, weil hat man die Fahrer halt 3-mal gesehen, und ich habe das zeitlich dann auch gut geschafft. Habe mir morgens da, wie gesagt, diesen Sperrenanstieg angeguckt, bin dann rübergefahren, sind dann vielleicht so, ja, 7-8 Kilometer bis zu diesem Anfang dieses Olympiabergs, und fährt man da hoch, und oben vor der Kuppe hat man die Fahrer 3-mal gesehen, und waren auch tatsächlich ja einige Fans da an der Strecke. Und ja, beim ersten Mal war halt noch eine Ausreißergruppe vorne, glaube ich, als sie drüber gefahren sind. Beim zweiten Mal waren die dann schon wieder gestellt. Und ja, beim dritten Mal war es dann halt schon so, dass diese entscheidende Gruppe dann losgefahren ist mit Lopez, mit Pozzovivo und mit Thibaut Pinot. Und dahinter, ja, dann die nächste Gruppe mit Froome dann erst kam. Aber ich war erstaunt, wie stark dann Thibaut Pinot wirklich diese Rundfahrt am Ende dann auch kontrolliert hat.
Lustig ist, du hast mir so ich werde davon dann auch eins an dieser Stelle einfügen, 1-2 Bilder geschickt. Und also man hätte fast vermuten können, das ist eine Parodie, weil genau an der Stelle, an dem du Froome fotografiert hast, guckt er genau auf seinen Tacho. Also man hätte, wenn Froome mal bei was bin ich, dieses Spiel früher, ne, seinen Job, was hätte er gemacht? Er hätte auf den Tacho geguckt. Also das war wirklich, wirklich, wirklich.
Ja, also das ist ja das ständige Bild von Froome. Also ich weiß gar nicht genau, ob der da wirklich auf seinem Tacho guckt. Er hat ja auch selbst mal erklärt irgendwie, dass es damit zusammenhängt, dass er seinen Kopf nicht so lange heben kann.
Ja,
der
und deshalb Atmung. Genau, und seine Atmung so verbessert, ne? Klar, kann ja sein, aber ich halte immer noch das nach vorne gucken beim Fahrradfahren für eine elementar wichtige Geschichte. Ich fand es noch sehr, sehr lustig, dass das wirklich, wirklich genau in dem Moment, wo du ihn fotografierst, dann auch.
Ja, aber was dann auch so immer ganz spannend ist bei so einem Rennen, wenn man dann mal selbst vor Ort ist, im Fernsehen sieht man ja immer nur die ersten Gruppen, was dann wirklich da hinten so abgeht. Also was denn da für Fahrer rumfahren, beispielsweise, also für mich eigentlich so die Überraschung des Tages, ein Igor Anton, der eigentlich numerisch mit der 1, also als Kapitän seines Teams, noch an den Start gegangen ist, aber der schon seit Jahren da seinem einstigen Ruhm hinterherfährt. Und der kam dann wirklich, glaube ich, als letzter oder vorletzter Fahrer da über die Kuppe gefahren. Das hat mich schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schockiert, aber verwundert, wie so ein Fahrer halt einfach eingegangen ist mittlerweile.
Ja, also der vielleicht dann auch nicht den Moment geschafft, den Moment gefunden hat, mal ja, aufzuhören mit dem ganzen Kram, ne? Das denke ich mir immer dann vielleicht so ein bisschen, hätte er vielleicht mal früher die Reißleine gezogen und Schluss gemacht mit den Sachen. Man weiß es nicht, ne? Ist immer sehr müßig darüber zu spekulieren. Aber
ja, sehr spekulativ, aber tut einem dann schon irgendwie ein bisschen leid, ja.
Ja, ja, klar. Ja, also es gehört ja durchaus zu den Leuten, ja, die auch mal sehr zu einigem fähig waren, um es mal so rum auszudrücken. Schade, schade.
Naja, er hat ja auch, also ihr habt gerade auch erst gesehen, er hat dann an dem Tag auch das Rennen dann noch aufgegeben. Also sicherlich dann auch nicht so schön, auf der letzten Etappe dann die Rundfahrt noch beenden zu müssen.
Ja, ja, das ist, glaube ich, wirklich unschön.
Aber auch so ganz, ganz spannend, stand dann auch da, waren halt auch noch andere, also natürlich lokale Unterstützer, viele da, und wie viele Fans beispielsweise ein Felix Großschartner hat.
Okay. Ja, ja, klar. Also, die Locals sind dann, die profitieren natürlich am meisten dann von solchen Sachen. Aber es klingt nach einem schönen Tag, den du gehabt hast. Wie lange war die Anreise? Also nur damit jeder mal eine Vorstellung davon hat. Wie lange war die Anreise von München? Du bist, glaube ich, mit dem Zug gefahren, ne?
Ja, also so, glaube, 2-2,5 Stunden braucht man von München mit dem Zug nach Innsbruck, mit dem EC, und habe dann das Fahrrad auch im Zug mitgenommen, was ich jetzt nicht unbedingt so sehr in einem Fernzug empfehlen kann, weil es dann doch schon, ja, manchmal kollidieren kann mit dem Gepäck anderer Fahrgäste. Also, so.
Okay, das ist jetzt aber bei dir alles gut gegangen, ja?
Ja, im weitesten Sinne, also musste dann zwischendurch zwar immer auf die Koffer anderer Leute aufpassen, aber es hat sich regeln lassen.
Ja, okay. Wenn man auf die Sachen von anderen aufpasst, das finde ich ja immer noch in Ordnung. Ne? Das finde ich ja dann weniger tragisch, als wenn man sich jetzt Sorgen machen muss um die eigenen Klamotten oder um die einigen Sachen. Ich passe lieber auf die anderen Sachen, dann kann mir sicher sein, dass meinen Sachen nichts passiert.
Wobei viele Fahrgäste dann natürlich auch einfach kein Verständnis dafür haben, dass man mit einem Fahrrad in einem Zug unterwegs ist. Muss man auch mal so ehrlich sagen.
Ja, das sind aber die gleichen Leute, die sich sonst beschweren, dass sie im Stau stehen. Oder
dass man mit dem Fahrrad auf der Straße fährt.
Ja, genau. Das geht ja gar nicht. Wer macht denn so einen Scheiß? Frech. Nee. Aber schön, das klingt nach einem tollen Tag. Also ich würde mir wünschen, und ich hoffe, dass wir das vielleicht irgendwie auch hinbekommen. Vielleicht sehen wir uns ja da vor Ort bei der WM mal. Ich glaube, es gibt einige Hörer, die sich darum treiben werden. Hab da so einige im Hinterkopf, die vielleicht noch näher dran wohnen als wir. Mal gucken. Vielleicht Hörer treffen in der Hölle. Oder wie der Berg hieß. Das wäre ja auch mal was. Machen wir das Kapitel zu und kommen dann, wie man so schön sagt, zum Gossip-Kram, der bei uns ansteht oder den Weg in die Sendung gefunden hat. Und da kommen wir, warte mal, ich habe eine Meldung jetzt, die wollte ich eigentlich vorziehen, naja. Fangen wir an mit den schönen Sachen. Bora verlängert bis 2021. Denk mal, mit Sagan haben sie ein gutes Aushängeschild. Die Erfolge sind da, es wird über das Team gesprochen. Leute wie Markus Burkhardt zeigen sich, ist eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches, oder?
Nö, nur es kam jetzt so ein bisschen überraschend, also der weil Zeitpunkt. Man ja jetzt, ja, glaube ich, bis Ende 2019 auch noch Planungssicherung hatte. Mhm. Aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn jetzt da Willi Bruckbauer und seine Bora-Crew gesagt haben, wir wollen das jetzt auch noch weitermachen.
Ja. Also den Zeitpunkt fand ich überraschend, aber das Ereignis als solches nicht unbedingt jetzt in dem Moment. Etwas, was komplett an mir vorbeigegangen ist, wie heißt denn nochmal dieser amerikanische Armstrong, hat der überhaupt noch Geld?
Naja, also geschätzt hat er während seiner Zeit als aktiver Profi um die 200 Millionen verdient.
Okay, du meinst also die 5 Millionen, die er jetzt sozusagen an Geld bezahlt hat, damit der Prozess, der ihn vielleicht 100 gekostet hätte, unter den Tisch fällt oder gar nicht stattfindet, sind Portokasse?
Auf jeden Fall, ja. Also das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn man das, wobei man auch sagen muss, also wenn dieser Prozess jetzt wirklich zustande gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht zu dieser Schadenssumme gekommen, weil es ist ja immer die Frage, in welchem Verhältnis hat er diesem Unternehmen der amerikanischen Post geschadet, ja, und in welchem Verhältnis dazu hat die amerikanische Post durch diesen Werbeeffekt auch profitiert.
Ja, klar. Na, also,
das wäre dann halt gegeneinander aufgerechnet worden und wären niemals diese 100 Millionen bei rausgekommen.
Nee, und wie oft wurde jetzt US Postal oder die amerikanische Post in der letzten Zeit auch nochmal wegen dieses Prozess genannt? Ne? Klingt blöd, aber das ist ja jetzt immer noch so, dass sie jetzt auch da noch in dem Moment profitieren. Und vor allen Dingen auch, darf man nicht vergessen, ich weiß nicht, ob es Jurist bin ich nicht, aber ob es der Nebenkläger gewesen wäre oder jemand zumindest, der sich da auch mit am Prozess beteiligt hätte, Floyd Landis, dem ja auch nochmal zumindest ein bisschen Kohle zufließen wird, wovon.
Ja, da bekommt also, glaube ich, 1,5 Millionen Dollar, also 25% dieser Schadenssumme, die jetzt als Vergleich ausgehandelt wurde. Das ist halt möglich durch ein Gesetz in Amerika, das noch aus der Zeit des Staatenkrieges, also Nord-Süd,
Oh, Gottes Willen.
Herrührt, also dieser False Claim Akt, also jemand, der halt eine sozusagen Straftat am Staat anzeigt, hat die Möglichkeit, bei der Schadenssumme bis zu 25% davon abzukriegen. Und er war halt derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat damals. Und jetzt ironischerweise, obwohl er halt selbst 2006 die Tour de France wegen Dopings verloren hat, ja, bekommt er jetzt kurios. Von einem anderen Doping-Sünder da noch eine Schadenszahlung.
Ja, das ist schon irgendwie sehr, sehr kurios. Aber naja, keine Ahnung.
Aber es wäre aus ja gut, als wenn man sich dafür interessiert, wäre es spannend gewesen, wenn es zu diesem Prozess gekommen wäre. Weil wenn man sich mal die Zeugenliste angeschaut hat oder hätte, wer da alles geladen war, das wäre dann, da hätte man wirklich die allerletzten Details erfahren.
Ja, also sagst du jetzt, komm, gut, dass wir hinter so einer Geschichte wie den Haken machen werden, oder ist da mehr so der ja, auch schon ein bisschen, klingt böse, ist aber gar nicht so böse gemeint, wo juristisches Interesse, Neugierde, die gesagt hätte, komm, also ich sag für mich, mir ist lieber, dass das alles jetzt, je mehr ad acta gelegt wird, ne, es muss, was nützt, also das soll für einerseits aufgearbeitet werden, aber jetzt nochmal wieder die Doping-Sau durchs Dorf treiben, bringt der jetzigen Generation jetzt auch nicht viel. Andererseits ist man ja noch ein bisschen neugierig.
Klar, auf der einen Seite ist man halt neugierig, aber auf der anderen Seite ist es natürlich für die Publicity des Radsports, ja, also die UCI wird sich sicherlich still im Kämmerchen gefreut haben, dass das Ganze ad acta gelegt wurde.
Ja, ja. Ach, ad acta wird wahrscheinlich auch Bernhard Eisel ganz am liebsten seine letzten Wochen und Tage legen. Er wurde operiert und zwar ist das Ergebnis sozusagen, oder man mutmaßt, oder es wird sehr stark davon ausgegangen, dass sein Sturz bei Tirreno Adriatico eine Gehirnblutung ausgelöst hat. Und dass diese wiederum jetzt sehr, sehr langsam war, sich angesammelt, also kuriere mich, wenn ich was Falsches sage, ne? So habe ich es in Erinnerung.
Nö, das passt schon so.
Und die wurde wohl, ja, ich weiß nicht, wie man es macht, punktiert oder operiert, zumindest entfernt. Und ja, also er wurde am Kopf, nennt man das dann am offenen Kopf oder am offenen Hirn oder ich weiß nicht, wie man das dann nennt als Mediziner. Mediziner unter euch, meldet euch. Aber er wurde so operiert, dass die Gehirnblutung entfernt wurde, um es so rum zu sagen.
Genau, also er hatte ja erst gedacht, glaube ich, dass das ja, oder jetzt von dem ganzen Zeug, was im Frühjahr irgendwie rumfliegt, herrührt. Und ja, dem war aber nicht so. Und dann hat es halt bei einer genaueren Untersuchung das ergeben, dass er da halt dann möglichst schnell operiert werden muss. Ist dann aber, ja, jetzt alles soweit, wie man das so lesen konnte, gut verlaufen. Und wenn es halt gut läuft, kann er dann auch wohl bald wieder auf dem Rad sitzen. Also kann wohl zumindest seine Karriere fortsetzen.
Ja. Aber das ist so, also Bernhard Eisel ist ja jetzt kein, wie soll man sagen, keiner der jungen Profis mehr, und er ist einer, der glaube ich auch zu den Leuten gehört, denen man wünscht, dass sie später im Radsport auch noch eine Position einnehmen können und einnehmen werden. Also einer, der immer seine Meinung gesagt hat, der jetzt so ein, ich finde, Sprachrohr klingt blöd, aber zumindestens jemand war, dem man da zutraut, dass er nochmal eine Position einnehmen wird. Und ja, erstmal soll er gesund werden. Also alles Gute. Ich habe ihn immer gerne gesehen. Also
ich habe ihn ja auch schon mal persönlich interviewt, und das heißt auch
wann war das? Netter Mensch. Für uns? Habe ich das
Nee, für ein anderes Medium. War auf dem Monte Grappa beim Giro 2014 war das.
Ach, und? Wie ist der denn so? Also ich habe den immer so als sehr sympathisch wahrgenommen.
Naja, ich sage mal so, also
also nicht.
Obgleich die anderen Skyfahrer alle an einem vorbeigerollt sind, hat er sich da noch Zeit genommen. Also das war schon sehr schön.
Mhm. Also war das damals im Team Sky? Das so.
Ja, damals ist er noch für Sky gefahren.
Mhm. Der ist auch mal bei Mapai gefahren, sehe ich gerade. Mapai, ja. T-Mobile. Office de Jeux. Da Menschen da jetzt. Der war ja auch überall. Aber von Sky zu deinem Menschen Data ist auch ein Sprung. Also nicht,
ja,
nicht also Sprung, aber so ein
wechseln da ja auch viele Fahrer von dem Team wieder weg.
Ja. Ja, ja. Durchlauferhitzer, Sky. Aber dass er beim Mapper gefahren ist, wusste ich nicht. In seinen Anfangszeiten. Ja. Aber immer wieder sympathisch fand ich ihn. Und ja, wünsche ihm alles Gute von dieser Stelle, dass er wieder auf die Beine kommt. Vor allen Dingen Gesundheit nicht wieder da nach weiter vorne ist. Und dann klappt es ja vielleicht auch wieder mit dem Radfahren. Das soll aber nicht seine erste Sorge gerade sein. Ich sehe gerade auf seiner Seite beeisel.com trägt er noch ein Sky-Trikot mit Adidas-Streifen. Das ist aber nicht sehr gut gepflegt. Ich hoffe, die ist nicht von ihm. Irgendein Fan-Kram oder so. Kleinere Meldung, die ich, also die zwei nächsten zwei habe ich nur ganz am Rande mitbekommen. Haller kollidiert mit Auto, also mal wieder ein Fahrer angefahren worden.
Ja, und um bei Bernhard Eisel zu bleiben, er war auch bei dieser Trainingsfahrt dabei und ist diesem Unfall selbst nur knapp entgangen.
Ah, okay, das wusste ich wiederum nicht. Ja. Also
der Autofahrer, oder ich glaube, es war eine Autofahrerin, hat wohl an dem Stoppschild angehalten, zwei Autos passieren lassen und hat dann aber die Radfahrer übersehen.
Mhm. Ja, vielleicht, wer ihn nicht kennt, Marco Haller vom Team Alpecin. Ist wohl eine typischen Falle, Frakturen, linke Oberschenkelfraktur. Ja, 75-jähriger Autolenker, kann man nur sagen. Also ich würde mich freuen, wenn jeder ab einem gewissen Alter mal nochmal irgendwie in regelmäßigen Abständen einen Führerschein-Nachtest machen muss. Und werde auch der Erste, der sich selber dazu bereit erklärt, das zu machen. Will mir nicht ganz einleuchten, warum man einmal eine Prüfung macht und die dann nicht wiederholen muss irgendwie in regelmäßigen Abständen. Habe mich da auch mal mit einem Berufskraftfahrer unterhalten, der das auch gesagt hat. Also der fuhr da auf dem, keine Ahnung, wie viel Tonner rum und sagt, ich muss nie wieder, ich werde regelmäßig getestet und wie viele Leute mir hier die Vorfahrt nehmen mit 75, 80 irgendwie da rumfahren und nicht, dass sie machen. Will mir nicht einleuchten. Also Marco Haller, viel Glück, Gesundheit. Oberschenkel-Halsbruch war das, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist, glaube ich, kein großer Spaß.
Nee.
Nee, das wird, glaubst du, hast du was gehört, ob er diese Saison nochmal fahren wird? Wahrscheinlich nicht, ne?
Schwierig abzuschätzen. Ja, also zum Tour de France wird er auf jeden Fall sicher ausfallen. Ja. Und ist ja auch ein wichtiger Bestandteil des Sprintzuges von Katjuscha Alpecin.
Ja, aber das ist ja ganz gut. Können jetzt schon die Ausreden geschrieben werden. Sagt der böse Mann in mir. Der Gute sagt, ach, schade. Und dann eine Meldung, die einen wieder mit Kopfschütteln da sitzen lässt und denkt, hä, was, wie? Habe ich das richtig gelesen? MTB-Fahrer von einem französischen Team wird auf offener Straße angeschossen?
Ja, also aus einem kleineren Continental-Team, Aix-en-Provence, Clément Descrosse, also der Name sagt jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber ist ein 18-jähriger Nachwuchsfahrer. Er war auf einer Trainingsfahrt unterwegs in der Nähe von Toulouse und hat dann nur, also wie er selbst gesagt hat, einen lauten Knall gehört und irgendwann dann Schmerzen in der Schulter gehabt und dann gesehen, dass er angeschossen wurde. Ist dann halt noch selbst ins Krankenhaus gefahren und die Kugel hat zum Glück nur die Schulter getroffen und es war jetzt nicht so schlimm, dass da irgendwelche Muskeln verletzt wurden, aber ja, kann man sich dann schon fragen,
was geht da los?
Was ist da los?
Ja, also absolutes Rätsel. Also warum wird eine Wahl, also unerklärlich, kann man auch einfach nur so da stehen lassen. Was soll das? Also ein Rätsel. Wir werden es nicht aufklären, glaube ich, aber.
Also es wird mit Sicherheit wahrscheinlich oder hoffe ich doch von der Polizei noch aufgeklärt werden, wer da jetzt der Schütze war.
Ja, das wäre wünschenswert. Es kommt einem immer mehr der Eindruck, es drängt sich der Eindruck auf, dass es einfach, dass Straßenverkehr immer mehr zum Krieg wird irgendwie. Also Krieg ist jetzt das falsche Wort, aber zur Auseinandersetzung oder so etwas zur Richtung.
Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es gab da auch schon, andere Aktionen, wo irgendwie, ich glaube, Philipp Gilbert wurde auch mal einen Finger gebrochen im Training, weil er sich mit einem Autofahrer angelegt hat, aber dass jetzt jemand da gleich eine Schusswaffe zieht, das habe ich jetzt so in der Form auch noch nicht erlebt.
Ja, und vor allen Dingen, so bescheuert das ist, da kann ich ja noch einen Zusammenhang herstellen, ne? Weißt du, wenn da kann ich Ursache und Wirkung finde ich nicht nachvollziehbar. Oder kann ich nicht gutheißen, aber finde ich nachvollziehbar, weißt du? Wenn mir als Fahrradfahrer eine halbe Stunde jemand auf den Nerv gehen würde, ein Autofahrer, ja, der wird mich immer wieder ausbremsen, wird mich daran hindern zu fahren, wird mich abdrängen und so weiter. Und der steht dann irgendwann an der Ampel aus meinem Auto aus und steht vor mir, dass ich da dem zumindest, also ich bin kein gewaltiger Mensch, aber dass ich dem zumindest mal ein paar Takte dafür sagen würde, was ja auch unter anderem als Ausdruck von Gewalt gesehen werden kann. Kann ich nachvollziehen, wie da eine Ursache und Wirkung entstehen kann. Aber dass ich auf die Straße fahre, werde angeschossen und der fährt weiter, also das will sich mir überhaupt nicht erschließen. Wer, wie und warum das passiert. Also, naja. Komisch, komisch, komisch. Kann man ja dann. Gar nicht komisch. Und für mich auch komplett überraschend. Also hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass irgendwie er krank wäre oder also ich hatte ihn oder man hatte jetzt schon lange nichts mehr von ihm gehört, fand ich, und er hatte sich dann, vermute ich mal, auch einfach so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil es war am Ende des Ganzen ja eine Leukämieerkrankung, dass ja einer der großen, ich würde es sagen, also einer der großen Mäzen vielleicht des Radsports, kann man ihn nennen, Andy Ries verstorben ist. Wer dem Namen jetzt nicht sagt, dem sei einfach mal gesagt, Team Phonak. Also ich glaube, er ist reich geworden mit Hörgeräten.
Genau, ja. Also er war damals, ist eingestiegen in den Radsport mit diesem Team Phonak Anfang der 2000er bis 2007 oder 2008 hat das Team existiert und von Andy Ries mehr oder weniger im Alleingang gesponsert. Mhm. Und ja, er war einer der ganz großen Fans und Gönner auch des Radsports. Also soll wohl ja etliche Millionen in diesen Sport investiert haben. Mhm. Danach hat er sich halt beim Team BMC engagiert, nach diesem Engagement bei Phonak. Und ja, es sei ihm gegönnt, dass er dann auch tatsächlich einen Tour de France-Sieg damals mit Cadel Evans hat feiern können.
Mhm, ja.
Und ja, also solche Leute findet man echt ganz selten. Also wir haben mal beispielsweise auch Leute wie einen Oleg Tinkov im Radsport gehabt, aber...
Aber die zwei miteinander zu vergleichen ist...
Ja, A, das will ich...
A, ganz, ganz richtig und B, komplett, ne? Also gegensätzlicher halt geht's kaum.
Das komplette Gegenteil gewesen. Also es ist wirklich jemand, der den Radsport geliebt hat und ja, der dafür...
gebrannt hat.
Ja, und auch sein Privatvermögen investiert hat. Und das findet man sehr, sehr selten. Und da hat sich in den letzten ein, zwei Jahren hat er sich halt leider immer weiter zurückgezogen und ist jetzt leider verschieden.
Ah, steht auch, also Team Phonak, danach Team BMC, auch die Radmarke BMC, den hat er ja, glaube ich, eine Fabrik hingestellt und so, da hat er auch ordentlich reingebuttert,
genau,
oder investiert.
Genau, der hat eine ganz, ganz, ganz moderne Fabrik hingestellt. Also, ja, macht auch nicht jeder.
Ja, also er scheint zumindest das Bild, was die Öffentlichkeit von ihm hat, scheint ein wirklich positives zu sein, einfach positiv. Hat einen Haufen Geld bekommen, hat es dann aber auch gegeben. Ne? Wer weiß, was hinter den Kulissen ist, hat sich auch im Fußball, glaube ich, ne, hat er nicht auch irgendwie ein,
genau,
Fußballteam ist, gehabt oder besessen?
Teilhaber der Young Boys Bern. Also.
Okay. Also ich wusste nur Fußball, also generell ein Sportverrückter, vielleicht kann man das auch so sagen. Ne? Und ja, aber auch das feit niemanden davor zu erkranken an der schlimmen Krankheit Krebs. Und das hat ihm jetzt am Ende Leukämie, ist er dran verstorben. Und ja, also er wird jetzt im Himmel das ein oder andere Ründchen mit dem Rad drehen. Er ist auch selber gefahren, glaube ich, ne? Also selber Rad gefahren, jetzt nie so profimäßig oder so, aber hat er zumindest Freude auf dem Velo.
Ja, klar.
Und ja. Also er wird jetzt irgendwo im Himmel seine Ründchen drehen und hat da hoffentlich sehr viel Spaß dabei. Das sei ihm gegönnt. Und ja, wieder einer von uns gegangen, der viel für den Radsport getan hat. Gut, kommen wir noch auf eine kleine Vorschau. Jetzt abgesehen davon, dass dass der Giro ja dann bald vor der Tür steht, steht am kommenden Dienstag, ne?
Dienstag, ja.
Finanzplatz, wie hieß es früher? Finanzblatt.
Rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt, aber in diesem Jahr, genau, hat das Rennen ja jetzt einen komplett anderen Anstrich bekommen.
Okay, wie heißt es jetzt?
Eschborn-Frankfurt rund um den Finanzplatz.
Ach, ja, mei. Oh Mann. Neue, alter Wein in neuen Schläuchen nennt man das, glaube ich, ne?
Ja, aber es gehört dieses Jahr zum ersten Mal zur World Tour.
Ja.
Auch dadurch ein bisschen bedingt, dass der Organisator Bernd Moos Achenbach zwar immer noch mit involviert ist, aber so die Schirmherrschaft so ein bisschen da an die ASO abgegeben hat. Ja, und die Strecke ist, glaube ich, in diesem Jahr auch ja leicht verändert im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und ja gut, für die deutschen Fahrer sicherlich ein absolutes Highlight im Rennkalender.
Absolut, also aber wie heißt es jetzt? Ich versuche es mir gerade, weil auf der Seite steht nur Eschborn-Frankfurt.
Genau.
Ah, okay, also Eschborn-Frankfurt heißt das Rennen jetzt, okay. Ja, Eschborn-Frankfurt. Ja, Degenkolb wird wieder am Start sein, ne? Also das, da wird er so eine Art Mini-Comeback.
Der hat seinen Start schon abgesagt.
Ach, ja. Das auch schon wieder?
Ja.
Ach, Mann, Mann, Mann. Hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Saison schon drüber gesprochen, dass, ob da was draus wird. Ja, also Christoph Zabel werden sich wahrscheinlich, ne? Da würde ich jetzt mal in den erweiterten Favoritenkreis.
Ja, wobei sich jetzt der Rick Zabel da schon so ein bisschen über die Strecke beschwert hat, gesagt hat, also die Änderungen da sind jetzt nicht gerade förderlich für die deutschen Fahrer.
Mhm.
Vielleicht eher für einen Emanuel Buchmann als für die ja, sprintstarken deutschen Fahrer. Weil das ist dann doch schon eine ziemlich schwierige Runde da durch den Taunus über den Mammutsbeiner Berg drüber. Kommt zum Schluss noch mal kurz vor Ende der Heiner Weg. Muss man sehen, wie dann da ein Sprinter drüber kommt.
Ja, aber, ne, also mein Gott, also erstmal fahren, ne? Also wie man so schön sagt, immer noch die Fahrer machen das Rennen und warten wir mal ab, wie es wird. Wird im Hessischen Rundfunk übertragen. Ich glaube, in den letzten Jahren waren die Übertragungen auch, wenn ich mich erinnere, haben wir noch sie hinterher sehr, sehr wohlwollend besprochen, ne? Also sehr schön gemacht und auch wissend und lange und vollumfänglich. Also
klar, für die Region ist es natürlich ein absolutes Highlight, dieses Rennen. Also selbst wenn man jetzt mal so Fußball und so außen vornimmt, ist es eine der Sportveranstaltungen im Jahr, dieses Rennen in der Gegend.
Ja. Ja, sind wir mal gespannt. Ne? Also 5,5 Stunden Radsport. Wetter, ich glaube, Wetter wird gar nicht so schlecht. Ne? Also Aussichten scheinen ja ganz gut zu sein für die nächsten Tage. Drücken wir den Leuten dort, die dort starten, auch die Jedermänner, alle Daumen, dass ihr da gut durch den Tag kommt. Fahrt vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, bist du mal in Frankfurt gestartet? Sind wir nicht zusammen mal in Frankfurt gestartet?
Ich bin, glaube ich, 4 oder 5 Mal da gefahren, ja.
Einmal, ich erinnere mich sogar, ich habe sogar ein Bild von uns beiden da.
Ja.
An dem Kreisel vorne getroffen, vor dem Möbelhaus, ne, wo man sich so trifft an einem Sonntag, an einem 1. Mai. Stimmt, wir sind da einmal so.
Ja, es ist ein schönes Rennen auf jeden Fall, weil es auch für die Jedermänner recht anspruchsvoll ist.
Ja, wobei ich fand es ja, von den Höhenmetern her ist es glaube ich ähnlich wie Köln, aber ich finde dann Köln immer noch ein bisschen schwieriger, weil es sich anders verteilt und ein bisschen, also von den Höhenmetern her nicht kein großer Unterschied, aber irgendwie, ne, der Feldberg ist ja dann doch irgendwie so ein langer Rollerberg, mehr oder minder. Ne?
Ja.
Das Kölner ist dann noch ein bisschen unrhythmischer, wie ich empfinde. Aber naja, beides dann für und wieder. Beide Rennen sollte man mal gemacht haben. Ja, und wer wird es dann deiner Meinung nach dort machen?
Ja, also schwierig zu sagen. Also zumal das Starterfeld ja auch noch recht unübersichtlich ist. Ich sehe auch gerade, André Greipel steht jetzt hier auch bei Lotto Soudal in der vorläufigen Startliste. Wäre natürlich schön, wenn er da schon sein Comeback geben würde, aber ich glaube eher, dass es da so ein hügelfester Sprinter macht. Und ich sehe gerade, Alexander Christoph steht jetzt auch wieder in der vorläufigen Startliste. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der jetzt auch Lust hat, wenn er dann am Start ist, da auch ein viertes Mal in Folge zu gewinnen.
Das denke ich auch. Und er hat ja dann auch noch eine Rechnung mit seinem ehemaligen Team auf. ne? Also,
ja.
Die ihm ja relativ uncharmant, sagen wir mal so. Uncharmant ist, glaube ich, schon das richtigste Wort. Im vergangenen Jahr gesagt haben, dass er das mit dem Essen vielleicht übertrieben hat. Und ja, also mein Tipp wäre auch Christoph für diesen Tag. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine und das ist jetzt auch kein Geheimtipp dafür. Dafür kennt er die Strecke zu gut. Ne? Das ist wie war die Quote für Valverde nochmal? 1,7. Ich glaube, wenn das Rennen wettbar wäre, wäre die Quote wahrscheinlich ähnlich. Gut
ja,
oder schlecht.
Der Valverde, der Flash Wallon ist dem Christoph auf Eschborn Frankfurt.
Genau. Was dem Spanier der Flash ist für den Norweger das Frankfurt. Und eigentlich sollten wir langsam für sowas noch eine eigene Sendung machen. Du hast noch wieder zwei Filmtipps ausgegraben. Also vor allen Dingen beim letzten Mal hatten wir den Filmtipp vom Christian im Velo-Snack. Vielleicht müssen wir bald eine extra Filmsendung machen. Lach nicht, also hatte ich eh schon mal angedacht, ne? So eine Art Kultursendung. Wenn man mal mehr Zeit hätte, könnte man das ja alles machen. Wonderful Losers ist dein erster Filmtipp. Wo hast du es ausgegraben? Bei YouTube? Und B?
Also ich bin darauf durch jemand anderes aufmerksam geworden, weil der Film läuft tatsächlich jetzt nächste Woche, glaube ich, und übernächste Woche hier in München auf dem Dogfest. Also das ist so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Filmfestival, was über die ganze Stadt geht, über zwei Wochen, wo verschiedene, ja, neue Filmpremieren gezeigt werden. Und einer dieser Filme ist halt dieser Wonderful Losers Film, der von einem litauischen Autor gemacht wurde. Ganz grob gesagt, es geht darum, dass er halt einfach an der Seite, glaube ich, des Medizinfahrzeuges beim Giro d'Italia das Rennen begleitet hat und da wirklich ganz, ganz fantastische, faszinierende Bilder gemacht hat. Also, ja, also ich kann mal kurz vorlesen, nur mal vorlesen,
ja, klar,
was in ein Teil der Beschreibung. Moreover, they rarely experience personal victories. These sportsmen sacrifice their careers to help their teammates. We follow the magnificent world of the cycle race from the point of view of the doctors, team situated in a claustrophobically small medical car surrounded by wounded cyclists. The life of the medical team in the race reminds me one of the front line of war. Cyclists crash, they rise and they race again. And amongst this chaos, many magnificent things happen. Also wie episch hört sich das schon an, ja? Also
ja, bin ich bei dir. Also das klingt wirklich, das klingt aber auch nach vielen Sachen, die ich vielleicht gar nicht sehen möchte. Also im Sinne von, ich möchte nicht sehen, wenn Menschen sich wehtun.
Ja, aber ich glaube schon, dass der Film mehr so den Anstrich hat aus der Sicht eines der Radsportdomestiken.
Ja.
Diejenigen, die heimlichen Stars des Radsports, die jetzt nicht in der ersten Linie des Pelotons immer zu sehen sind, sondern die wirklich die Wasserträger sind, die hinten am Teamfahrzeug die Regenjacken für die Kapitäne abgeben.
Ja. Guck gerade mal, wenn ich ehrlich sein darf, kurz in den Trailer auch rein. Mann. Ja, also das stimmt. Und man sieht auch, wie manche leiden, ne? Also wo ich mich drüber ein bisschen gerade wundere oder was vielleicht anders versprochen wird, klingt jetzt blöd, aber es kommen jetzt auch so Aufnahmen wie der Physio und so weiter, ne? Also er ist ja nicht nur bei der Rundfahrt dabei, sondern auch sozusagen vorher, hinterher. Ich sehe einen Norweger nur mit Mütze und sonst nichts, nicht sehr viel anderen Sachen an, in sehr kalter Umgebung. Also das klingt nach einem großen Spaß, der Film. Ich bin gespannt auf du wirst, wie ich dich kenne, im Kino sitzen an dem Abend, wenn er läuft.
Ich hoffe doch, dass ich es schaffe, ja. Also habe mir das jetzt fest vorgenommen. Und für alle diejenigen, die ja tatsächlich München und Umgebung sein sollten, kann ich nur empfehlen, da den Film anzugucken. Ansonsten weiß ich nicht, also ich habe mir jetzt noch nicht genau informiert, wo der sonst irgendwo überall in den Kinos läuft. Auf jeden Fall wird er dann absehbarer Zeit ja dann wohl auch auf DVD erscheinen.
Ja, also ich werde auf jeden Fall mal den Veranstalter, ist das blöde Wort, ne? Aber das Filmstudio anschreiben.
Genau, die haben auf jeden Fall auch einen Twitter und einen Facebook-Account. Also da
ja,
kann man sich.
Ich bin ja noch, ich bin in den 70ern geboren. Ich mache noch eine E-Mail. Ich schreibe denen mal eine E-Mail und frage mal nach, wie A, eine Veröffentlichung dann später stattfinden wird und B, ob es da noch mehr Termine innerhalb von Deutschland geben wird. Und wenn ich da etwas höre, werde ich das dann im nächsten Snack dann mal nachholen. das euch mitzuteilen oder auch ansonsten ja, im übernächsten, sobald ich eine Rückmeldung habe. Das war der Punkt 1. Und das zweite, was ich weniger verstanden habe als das, war eine Geschichte über David Miller. Time Trial, Link zum Trailer habe ich hier. Was ist das, um das zu beschreiben?
Ja, das ist sozusagen also so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Verfilmung des Lebens von David Miller, aber es ist mehr oder weniger ein Film über David Miller, der halt so seine Geschichte erzählt. Wie er, also ich weiß nicht, ob du den Fahrer David Miller noch so in Erinnerung hast.
Ja, der ist doch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist das nicht die Geschichte von dem untergetauchten Fahrer sozusagen, der dann, nee, Moment. Also ist gar,
nee, also er war halt ganz erfolgreich am Anfang seiner Karriere. Genau. In seiner Zeit bei Cofidis damals und hat auch Etappen bei der Tour de France gewonnen unter anderem. Ist dann aber irgendwann aufgeflogen und hat danach sein Leben so ein bisschen umgestellt und hat den Radsport danach aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und hat auch ein Buch geschrieben darüber, wie er diesen ganzen Inner Circle des Radsports erlebt hat. Ja, und für alle, die halt wissen wollen, wie diese Zeit damals gewesen ist, ist, denke ich, dieser Film was ganz Spannendes. Und zumal, wie gesagt, hier wieder in München ist auch diese Premiere, wer da vor Ort ist, David Miller selbst wird auch da sein.
Aber ist das, warte mal, aber das war doch nicht, mit welchem Miller verwechsel ich ihn denn jetzt? Nicht David Miller, der auch das Buch geschrieben hat?
Robert Miller gab es früher auch mal, ja.
Nee, meine ich nicht. Ist ja auch wurscht. Zumindestens, aber dann verwechsel ich doch was mit, wie heißt denn das Buch von ihm? Hat er nicht ein Buch geschrieben?
Ja. Müsste ich jetzt gespannt schauen, wie es jetzt heißt.
Eine Saison im Profi-Peloton? Nee. Vollboot-Rennfahrer, meine zwei Karriere. Alles voll. Nee, ich verwechsel ihn mit irgendjemandem, aber ich weiß jetzt nicht wem. David Miller. Wer ist denn der Fahrer, der untergetaucht ist? Sozusagen.
Wie meinst du untergetaucht?
Es gibt einen Fahrer, auch einen ehemaligen Tour de France-Sieger, nee, nicht Sieger, aber so, auch, ich dachte, das wäre er, der einfach auf einmal wie von der Bildfläche verschwunden wurde. Vielleicht findet jetzt ein Hörer, also vielleicht kennt irgendein Hörer die Geschichte, die ich jetzt meine, und zwar geht es um einen Fahrer, ich glaube auch einen englischen Fahrer, der sozusagen sich selber komplett zurückgezogen hat aus dem ganzen Zirkus, untergetaucht, mehr oder minder untergetaucht, klingt blöd, ne, untergetaucht ist und Tyler Hamilton meinte ich übrigens, glaube ich.
So.
Der hat ja auch ein Buch geschrieben, ne? Wie heißt das nochmal? Wie heißt das Buch von Tyler Hamilton? Den meinte ich auch immer. Miller, Hamilton, Miller sind fast die gleichen Buchstaben, wenn man sie irgendwie so verteilen würde. Aber den meinte ich, glaube ich, nicht David Miller. Aber es gibt einen Fahrer und ich meine sogar, der dann sich im Nachhinein als transsexuell oder transvestit oder so, ne? Aber wer war das denn?
Ich habe keine Ahnung, wen du meinst.
Ja, das merke ich. Aber vielleicht weiß irgendein Hörer, wen ich meine. Der so komplett sich aus dem Ganzen zurückgezogen hat. Auch schon, kann auch schon älter sein, also jetzt nicht mehr so das aktuelle Datum. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn irgendeiner die Geschichte kennt. Naja, wurscht. Aber ich meinte Tyler Hamilton, David Miller, ganz jemand anders natürlich. Ja, und der hatte dann auch Autobiografie, Vollblutrennfahrer, Doping-Vergangenheit, okay. Und das kommt jetzt dann auch ganz normal ins Kino, weil ich hatte nur den YouTube-Trailer jetzt, den du verlinkt hast, gesehen und da dachte ich, das wäre irgendwie so ein Bericht von Global Cycling Networks über ihn. Mhm. Ah, da kommt auch ein Film. Wird das im Rahmen der gleichen Filmwoche sozusagen sein?
Ja, genau, das ist auch Teil davon.
Ist das ist Sport im Allgemeinen das Motto oder ist das einfach Dokumentarfilm oder
Es ist halt eine Dokumentarfilm- Woche sozusagen, also das ist sozusagen das Motto, das Ganze heißt halt Doc Festival, also sagt sicherlich vielen Leuten was.
Okay, mir nicht, aber mir muss, ne, ich bin auch nicht in München.
Internationales Dokumentationsfestival.
Ach, Doc, du, in dem Sinne Doc, okay.
Ja. Nicht mit wegen eines Doktors, also.
Nee, ich dachte ein Hund. lebt alleine, ich mache das jetzt irre, ich muss wissen, welcher das war, welcher Fahrer. Ja, also Doc Festival, dann geht dahin. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Schade, dass es nicht hier in der Nähe ist. Und ja, ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bedanken wieder mal bei euch für eure Unterstützung via PayPal, Patreon, das Nutzen unserer Amazon-Links, das macht uns das alles hier möglich und dass wir so viel, also wir würden es ja auch sonst machen, aber so haben wir ein bisschen mehr Spaß dabei und können in schöne Mikrofone sprechen, können die Audiosachen schön für euch machen. Das dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Thomas, ich hoffe, wir sprechen uns nächste Woche dann schon schnell und freuen uns dann auf den großen, großen, großartigen Giro. Vielleicht haben wir den, wie heißt der nochmal?
Den Chris.
Genau, den Chris dabei, der heute nicht konnte. Und ja, wünsche euch allen, die ihr da draußen uns zuhört, einen schönen 1. Mai. Hoffentlich nutzt ihr die nächsten schönen Tage genauso zum Radfahren. Und bedanke mich bei dir, Chris. Quatsch, Thomas. Tschüss.
Tschüss.